hier spricht die Nina. Heute mache ich wieder eine neue Machgeschichte und diesmal bin ich zu Gast bei einer Künstlerin und ich glaube, das war im Herbst, bin ich über den Katalog von dir gestolpert. Das war an der Angewandten, da kam eine Studentin rein und wir haben alles rumgewurschtelt. Ich habe was gemalt und eine andere Kollegin hat gerade irgendwie was aufgeräumt und so und dann kam ein Mädel rein mit deinem Katalog. Meinte, ich muss hier eine Seminararbeit schreiben, guckt euch das mal an, also das ist total spannend und so. Und dann waren wir alle komplett gebannt und haben durch deinen Katalog geblättert. Und danach habe ich dir eine E-Mail geschrieben und jetzt freue ich mich total, weil wir haben dann, glaube ich, im Dezember schon mal überlegt, uns zu treffen, dann hat es nicht geklappt. Und jetzt bin ich also zu Besuch da und ich musste auch vorhin noch einen Schnaps trinken, weil ich war ein bisschen aufgeregt.
Herrlich.
Genau.
Ein hilliger Schnaps.
Ich habe einen Birnenschnaps getrunken.
Birnenschnaps. Okay.
Genau. Und heute bin ich da bei Renate Bertelmann. Und du kannst ja mal ein bisschen erzählen oder einfach mal so.
Ja, also mich freut einmal primär, dass der Katalog vom Verbund so angekommen ist. Und dass da echt eine Gruppe von jungen Künstlerinnen und Studentinnen da zu blättern beginnt und irgendwas Interessantes findet, finde ich eigentlich auch cool. ich bin ja da egoistisch, ich möchte gern wissen, was sie cool gefunden haben. Das ist immer überraschend. Die Reaktionen sind immer wirklich total verschieden. Die Männer lassen das meistens wie einen heißen Kartoffel fallen, aber die Frauen sind, die Künstlerinnen sind meistens hellauf begeistert. Aber worüber? Und warum?
Ah, ich habe jetzt extra, du hast hier eh einen stehen, ne?
Ja.
Ich habe nämlich gedacht, wir können später gerne da nochmal durchschauen.
Ja.
Zum Beispiel eine Sache, die ist mir gleich aufgefallen.
Ja.
Du hast nämlich, du hast ja den Grabstein der Zärtlichkeit.
Ja,
hier und das habe ich jetzt extra mitgebracht für dich. Habe ich hier mein T-Shirt.
Bist du zärtlich? Ja, super.
Ich mich in Schale geworfen.
Schön.
Ich habe das kennen die anderen schon, ich habe wieder ein T-Shirt drauf, da steht eine Frage drauf, bist du zärtlich, ist von der Kunstaktion, die wir im Sommer gemacht haben.
Aha.
Da sind wir 10 Tage in ein Bergdorf gegangen und haben nach einem unbekannten Fabelwesen gesucht. Aha. Und haben das dort auch entstehen und haben mit den Leuten drüber geredet und haben es dort auch entstehen lassen im Rahmen der Artist in Residency.
Aha.
Und unter anderem
der Anekdoten der Einheimischen dort, oder wie?
Ja, genau, aufgrund der Gespräche mit den Leuten, die wir getroffen haben.
Hat sich das materialisiert?
Ja, wir haben das genommen und haben daraus so eine Soundcollage gemacht. Aha. Und haben so Installationen gemacht und sowas.
Cool.
Genau.
Und wieso bist du zärtlich dann?
Also wir waren 3 Leute, eine Kamerafrau und 2 Expeditionsleiterinnen quasi und hatten unterschiedliche Angebote an die Leute gestellt, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Und unter anderem hatten wir immer alle so ein T-Shirt an. Da waren
mit dem Text.
Verschiedene Fragen. Bist du rau? Bist du laut?
Ah, aha.
Wovon träumst du?
Verstehe.
Und so weiter. Und hinten ist halt das Wesen vom Besental. Und dann habe ich gedacht, weil ich heute.
Das muss ich nachher noch fotografieren.
dass ich dir das mitbringe. Und dann, das habe ich, es ist mir leider eben zerbrochen, aber das habe ich in Indien geschenkt gekriegt. Das war ein Abschiedsgeschenk von meinen 2 besten Freunden da. Das war der Grabstein der Freundschaft.
Ach, ist das schön. Oh, das ist ja herrlich.
Warte mal, du machst da den Text.
Oh, das ist ja fantastisch. The time has come for you to choose a different path, but memories of shared time will always stay in the heart. Schön. Stammt das Indien?
Ja, ja, das habe ich von, das war der, zum Abschied haben meine 2 indischen Freunde haben mir das geschenkt und ich muss das mal reparieren.
Kann ich auch noch fotografieren.
Aber ich weiß auch nicht, ich hatte vorhin irgendwie das Bedürfnis, mir diese Sachen einzustecken.
Ja.
Ich so dachte, ja, das
passt wunderbar.
passt doch irgendwie.
Schade, dass ich jetzt eine Arbeit auf Leinwand, auf einem Rosenstoff nicht hier habe, weil das so ähnlich aussieht wie das.
Echt?
Ja, ja, ja. Ich habe eine in den 90er Jahren so eine Kitschphase gehabt.
Mhm.
Und da habe ich Rosenstoffe verwendet als Leinwand und hab darauf auch dann noch Rosen, so diese Rosenbildchen, ich weiß nicht, ob du die kennst, so man hat sie in die Poesiebücher hineingeklebt. Da gibt es solche ganzen Sheets, wo die verschiedenen Rosen genau. drauf sind, ja, die habe ich damit beklebt und bemalt und beflittert und so weiter. Und das hat genau den gleichen Appeal.
Schon, oder?
Ja, ja. Toll.
Wenn mit den Steinchen noch
ja,
drauf
ja, ja.
ist, dieses Teil.
Ich liebe alles, was glitzert, ja.
Und aber dieses Konzept, also, dass die Inder den Grabstein aufgreifen und dann quasi als Freundschaftsgeschenk, das fand ich einfach so genial.
Ja, die haben anderen Zugang zum Tod, nicht? Also für sie wahrscheinlich oder ziemlich sicher, ne?
Ja.
Sehr schön.
Ja. Habe ich dir dann gleich eingesteckt.
Ja, passt.
Ja, und also pass auf, bei den Machgeschichten ist es ja so, mich interessiert es immer, wie Leute ins Tun kommen, weißt du, welche Fragen einen beschäftigen und wie man eigentlich so, also mir geht es oft so, dass ich halt irgendwelche Fragen habe und ich zirkel so drumrum und dann braucht es irgendwas Gewisses dafür, dass ich dann einen Zugang dazu finde oder anfange reinzukommen oder ich lerne, muss irgendwas tun, um darüber überhaupt was weiterzukommen.
Ja.
Und das hat mich bei dir eben so interessiert, halt so ein bisschen, mit welchen Fragen bist du eigentlich gestartet? Weil ich glaube, im Katalog stand, du bist mit 19 an die Kunstuni gekommen.
Ja, ein bisschen später.
Ach so.
Ich habe ein bisschen einen gewundenen Weg nehmen müssen, weil ich eine Mutter gehabt habe, die zwar hochkünstlerisch begabt war und auch sogar an der Angewandten kurzfristig studiert hat. Sie war in der Zischek-Schule, das war die Schule für besonders begabte Kinder und hat dort auch studiert, aber aus familiären Gründen musste sie dann aufhören und ist in einem Fotolabor gelandet, hat dort retuschiert und dann, das ist die Kriegsgeneration, dann ist der Krieg gewesen und wir sind gekommen, also ihre Träume sind alle nicht in Erfüllung gegangen. Und sie hat das ein bisschen stark auf mich projiziert. Also das war eine relativ große Belastung für mich. Ne? Mhm. Weil sie hat immer gesagt, mir ist es nicht in Erfüllung gegangen, aber dir muss, naja, okay. Und was war jetzt deine Frage?
Ja, wie du an die Kunstuni gekommen bist und
diese gewundenen Wege. Genau.
Ja, genau.
Ja, also ich habe das Gymnasium fertig gemacht und dann wollte ich sofort an die Akademie und meine Mutter, die war sehr ängstlich, ja, die hat gesagt, nein, also von der Kunst kannst du nicht leben, du musst irgendein vernünftiges Studium vorher machen. Und ich habe gesagt, du vernünftiges Studium, okay, ich suche mal so etwas Kurzes wie möglich. Und dann bin ich auf die absurde Idee gekommen, die Hotelfachschule zu machen, weil die war nur 2 Jahre aufgrund der Matura. Sie war eigentlich 3, aber ich konnte in 2 Jahre machen. Das habe ich mich durchgelitten. Und in dem Moment, wo ich das Diplom in der Hand gehabt habe, bin ich auf nach London, nach England, nach Cambridge. Freiheit für mich, ja, weg von zu Hause. Und ich habe eine sehr nette Familie gehabt, ich habe dort wunderbar Englisch gelernt und habe mich nebenbei in der nahegelegenen Kunstschule für die Aufnahmeprüfung an der Akademie vorbereitet. Das war immer hier, das muss ich machen. Und ich habe mich vorbereitet, bin zurück und bin auch sofort aufgenommen worden.
Ah, okay.
Das heißt, ich habe in Oxford the key of the house bekommen, das heißt, ich wurde als erwachsen erachtet und das war mit 21 Jahren. Das heißt, ich habe mit 21,5 Jahren habe ich zu studieren begonnen in Wien.
Ah, okay.
Ja, und das war ich war am Ziel der Wünsche, aber es war trotzdem zugleich ein Schock, weil du kannst dir nie vorstellen, wie die Akademie damals war. Also ein ganz dumpfes Loch. Ja, wirklich war. Also nur Professoren, nur so alte Knacker oder so mittelalterliche Knacker, die Genies gespielt haben. Fast keine Studentinnen, nur Studenten. Keine Identifikationsfiguren, nichts. Und ich, einen alten Professor, Sergius Baus hat der geheißen, ein guter Maler, aber für uns junge Leute, also weit weg. Ja? Also ich war entsetzlich frustriert und unglücklich. Ja? Und dann ist aber ein Glück für mich. Also mein Weg ist von Glücksmomenten und von gnadenreichen Erlebnissen gepflastert. Sonst würde ich nicht hier sitzen. Ja, wirklich. Jedenfalls ist er bald gestorben.
Und dann, das war ein Glücksmoment.
Ja, das war ein Glücksmoment. Weil dann war eine Interimsituation von mir, für mich da, und ich habe mir überlegen müssen, was machst du jetzt? Mhm. Und er war ein Maler, mhm, und hat mich gezwungen, die 3-4 Semester zu malen. Mhm. Und das war für mich, es war gut, weil ich erkannt habe, ich bin keine Malerin. Mhm. Sondern ich bin eher eine Trockene, also Zeichnen und dann habe ich schon gespürt, irgendwie das Dreidimensionale wird wach in mir, ja. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, ich konnte kein Handwerk, ja, Hammer konnte ich schon in die Hand nehmen, aber sonst nichts. Ich habe gespürt, ich brauche ein Know-how, um das, was mir so diffus fortschwebt, nämlich Installation, Plastik, also die traditionellen Materialien wie Holz und Stein haben mich nie interessiert, mhm, sondern ich habe da immer schon Ausschau gehalten nach anderen Dingen wie Plastik und Plexiglas und so. Und da habe ich gemerkt, ich kann nichts. Und da habe ich wieder ein Glück, habe ich eine Freundin gehabt in der Restaurierschule, mhm, und die hat gesagt, mit der habe ich das besprochen. Das war meine einzige Interaktion dort mit dieser Tiroler Studentin, also die auch unglücklich war. Und wir haben uns ausgetauscht und ich habe gesagt, du, ich muss was dazu lernen. Ich kann ja da mal eine Leinwand grundieren. Ich kann gar nichts. Ich kann nicht sägen, ich kämmen, ich weiß nicht, wie man einen Aufhänger machen soll. Du, komm in die Restaurierschule, die haben, mhm, fantastische Werkstätten. Mhm. Da wirst du das lernen können. Mhm. Habe ich mir das angeschaut, das war wirklich so. Die haben alles gehabt. Ja. Und dann bin ich zum Professor und habe gesagt, ich möchte gern 2 Semester studieren. Und er hat gesagt, tut mir leid, können Sie nicht. Sie müssen Restaurierung studieren. Oh Gott, das jetzt auch noch. Okay, dann habe ich mich zusammengerissen, habe gesagt, ja, ich mach's. Habe zwischendurch das Diplom in Malerei, allerdings mit großen Zeichnungen, aha, bei Hollige gemacht, dort fertig studiert und jetzt wieder das große Wunder, so à la Virginia Woolf, A Room of One's Own and 5 Guineas a Year, habe ich dort eine Assistentenstelle bekommen als Ausbildner, als Unterrichtende ich war zuständig für die künstlerische Ausbildung der Restauratoren.
Direkt nach dem Studium, oder wie war das?
Direkt nach dem, mhm, Studium, ja. Also das war ganz in meinem Sinne. Ich konnte dort Komposition unterrichten, alle Maltechniken, bin mit ihnen in die Galerien gegangen. Also es war sozusagen in meinem Bereich noch, mhm, ja, zwar schon Restaurierstudenten und Studentinnen, die nicht direkt auf die freie Kunst gezielt haben, sondern um später Restauratoren zu werden. Mhm. Aber ich habe mich dort eigentlich relativ wohl gefühlt, ja, mhm, habe auch gut verdient, mhm, war dort 12 Jahre, mhm, und es waren nur 15 Stunden in der Woche, nach den 15 Stunden bin ich raus, mhm, ins Atelier und habe, ja, dort alles, was ich verdient habe, dort ausgegeben für meine Arbeiten. Das war paradiesisch. Also wirklich wunderbar.
Aber diesen Drang, ne?
Ja.
Hattest du den schon immer, dass du wusstest, boah, ich muss in die Kunst, oder wie ist denn das eigentlich?
Du, das kann man rational gar nicht herausfinden. Das, mhm, entweder ist es da oder nicht. Das ist so eine drängende Sehnsucht, wonach? Mhm. Wonach, ja? Nach einer Art, so, wie kann ich das ausdrücken? Vielleicht an einem Beispiel. Für mich ist, kennst du zufällig das Adagietto von Gustav Mahler, von seiner dritten Symphonie, glaube ich. Das Adagietto, wenn man das anhört, für mich war das immer Vollendung. Mhm. Ein vollendetes Stück Musik. Mhm. Und da steigt die Sehnsucht oder stieg und steigt immer noch die Sehnsucht, das möchte ich auch tun. Ich möchte etwas tun, das,
ja,
etwas, dem nichts fehlt. Ja? Das ganz aus meiner Individualität heraus entstanden ist, aber trotzdem von allen anderen rein gefühlsmäßig, mhm, von ihrem Innersten her verstanden wird. Mhm. Und das war der Impetus, mehr nicht. Aber was dann herauskommt, das, oder herausgekommen ist, das, da habe ich gar keine Kontrolle. Denn die einzige Voraussetzung war, glaube ich, das sehe ich jetzt rückblickend, ist, dass man sich der Welt öffnet. Ja. Und dann kommt alles rein, alles rein, alles rein, alles versinkt. Aha. Und was dann rauskommt? God knows.
Stimmt.
God knows. Mhm. Ja?
Ja.
Und es gibt natürlich verschiedene Vorgangsweisen, wie eine künstlerische Arbeit entsteht. Vielleicht kann man das bei einer Zeichnung auch demonstrieren. Manche stellen sich vor, oder bei einer Leinwand, vor eine weiße Leinwand und beginnen zu leiden, weil sie möchten etwas tun und wissen nicht was. Mhm. Wie fühle ich diese Leinwand? Wie fühle ich dieses weiße Papier? Schrecklich! Ne? Was mache ich damit? Aber ich will ja was. Mhm. Ich beginne mich erst vor die Leinwand oder vor ein Zeichenblatt zu stellen, wenn ich alles bis ins Detail in mir klar habe. Mhm. Und das dauert oft. Ja. Ich lasse das in mir wachsen und nicht während der Arbeit. Das sind zwei verschiedene Zugänge. Beides ist legitim.
Mhm. Wie ist das, wenn du sagst, du lässt es in dir wachsen? Hast du da verschiedene Phasen oder sowas? Also,
weil ich bin permanent schwanger damit.
Aha. Und wie lange zum Teil?
Verschieden. Total verschieden.
Schon,
manches Mal ist instantan da und manches Mal braucht es ein halbes Jahr. Und ich arbeite auch immer an an einer ganzen Reihe von Projekten, innerlich.
Ja.
Und eines wird dann wichtig, eines taucht auf, manches verschwindet. Aber das, was wirklich wichtig ist, das liegt nicht in meiner Hand, sondern das entscheidet, ich weiß nicht wer und was, das kommt hoch und ist so glasklar, dass ich jetzt sagen kann, so, jetzt beginnt die Plage. Jetzt beginnt das Materialisieren. Und das ist meistens ein langer, langer Weg. Ein logistisch, materiell, körperlich. Und oft denke ich mir, oh Gott, ja, das möchte ich machen, aber oh, das ist ein halbes Jahr Arbeit.
Bei was war das zum Beispiel?
Bei vielen Dingen.
Ja?
Zum Beispiel hier ruht meine Zärtlichkeit, das Grab. Ja. Das ist eine monströse Arbeit, bis das dort steht. Aha. Aber das musste gemacht werden. Und das hat sicher ein halbes Jahr intensive Arbeit gebraucht.
Aha. Ja, sicher. Musste
gemacht werden.
Aha.
So ist es.
Ja, das war wie mit unserem Wesen. Wir wollten halt wir hatten eine Artist in Residency gekriegt im Bergdorf. Und eigentlich war das Thema Gipfel. Und die Idee war, dass wir uns in die Landschaft setzen und Gipfel malen.
Ja, aber bei einem Projekt nicht gemacht, das heißt Gipfel-Zipfel.
Genau. Das ist auch schön.
Ja, und?
Wir haben dann gesagt, sind jetzt nicht so, also die Gipfelmaler, glaube ich, nicht so unser Zugang. Also da sind wir einfach nicht die Besten drin. So. Wir machen eine Aktion, das können wir gut. Und haben dann angefangen, diese Geschichte zu spinnen und so eine Expedition zu planen. Weil im Prinzip ist es ja das, was Touristen oft auch machen. Es ist dieser Clash. Die kommen halt an in irgendeinen Ort, der sonst wo ist, egal wo auf der Welt, mit irgendeiner Mission. Ja. Und die können sonst wie absurd sein. Ja? Das ist ja Tourismus. Sei es das, jetzt wollen wir mit Fahrrädern den Berg runterfahren, jetzt wollen wir runterspringen, das nächste Mal wollen wir irgendwas anderes. Also, und dann muss man sich damit arrangieren. Und deshalb haben wir halt auch so eine Mission geplant für uns und damit die Leute, sowohl die Touristen als auch die Bewohner konfrontiert.
Aber das ist ja auch erst dort entstanden, oder?
Die Suche, die Expedition haben wir ein halbes Jahr geplant.
Aha. Und was ist dort spontan entstanden dann?
Die Materialisierung. Ist dann quasi, also das heißt die Gespräche und daraus sind dann halt verschiedene Eingriffe und von uns entstanden und wir haben das Ganze gefilmt.
Und hat sich das dadurch verändert oder war das ziemlich so, wie ihr geplant habt?
Ja, gar nicht, weil einerseits, wir haben ja total viel ausprobiert und wir wären, glaube ich, nie von selbst darauf gekommen, das so am Ende zu machen.
Aha, eben. Ja, genau.
Aber die Vorbereitung hat trotzdem ein halbes Jahr gedauert, wo natürlich jeder sagen würde, seid ihr bescheuert, für 10 Tage in so einem Dorf so viel Arbeit. Aber wir wollten halt diese verschiedenen Sachen ausprobieren, unterschiedliche Konzepte und hatten halt eine Idee davon, dass wir halt eine Expedition machen.
Ja, und dieses Hin und Her und wie könnte das sein, das geschieht bei mir vorher. Das ist auch etwas, was notwendig ist, wenn man mit mit Materialien hat, die man so quasi dann nicht mehr nach seinen Vorstellungen, die später auftauchen, zurechtbiegen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann auch nicht mir einen Stein hinstellen und sagen, okay, jetzt mache ich was, hau ich rein, fällt ein Eck raus, oh Gott, der Stein ist jetzt kaputt. Ja. Nicht, also das, so kann ich nicht an einen großen Stein herangehen. Also Michelangelo hat sicher, war innen voller Figur, bevor er da begonnen hat, herumzuhämmern. Mhm. Das ist, oder ich kann nicht bei so einem Grab sagen, oh, aha, das gehört eigentlich kleiner, jetzt kann ich alle Plexiglasteile noch einmal bestellen oder so. Nicht? Mhm. Also das muss schon, die Größe muss gespürt werden. Ich habe mich auch noch nie bei meinen hunderten Objekten in einem Millimeter geirrt.
Echt?
Ja, wenn ich das so wenn ich so Skizzen mache auf dem Papier, 1 zu 10, 1 zu 20. Ja, 1 zu 10, 1 zu 20, so spüre ich das in der realen Dimension genau und spüre das, aha, das ist ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu niedrig. Ja, also auf das kann ich mich hundertprozentig verlassen.
Aber du arbeitest viel mit Skizzen vorher.
Ja, muss ich, weil ich muss ja die Dimensionen ausspüren und ausrechnen und weitergeben und schneiden lassen und biegen lassen und so weiter. Ohne Skizze geht es nicht. Also die Zusammenarbeit mit den Handwerkern ist für mich ganz was Lebendiges und Aufregendes.
Wie hast du dir das erschlossen? Also war dir das von Anfang an klar zum Beispiel, ich stelle mir es jetzt so vor, dass du wahrscheinlich verschiedene Handwerker hast, mit denen du schon seit längerer Zeit zusammenarbeitest, oder?
Wie ist einige das? Dutzende.
Schon, ne?
Ja,
wie bist du da reingekommen? War das nicht am Anfang erstmal aufregend, so wenn man noch nicht weiß, wer...
Aufregend ist es bis heute noch, weil viele nicht mehr arbeiten und viele kommen noch dazu. Aber so die erste Kontaktaufnahme mit einem Handwerker ist sehr interessant. Also ich habe da auch irgendwie ein Gespür dafür. Auch jetzt mit dem Internet, damals war ja das nicht so, da hat man halt in dem Branchenverzeichnis nachgeschaut, wer war und ruft dann an und schaut hin und so. Ich habe natürlich schon gewechselt und manches Mal hat es nicht hingehauen und ich bin dann wieder gegangen. Aber wenn dann ein Draht da war, konnte ich die Leute so begeistern, dass die für mich durchs Feuer gegangen sind. Und das war toll. Ich habe immer alles bekommen, was ich wollte. Aha. Und der Plexiglasfachmann, der war überhaupt ganz toll, bei dem war ich über 30 Jahre und ich habe hauptsächlich also mit Plexiglas gearbeitet, der hat, und das war sündteuer, immer schon, und ich hätte das gar nicht bezahlen können, sondern er hat mir immer gestundet und ich habe Raten gezahlt, immer über Jahrzehnte hinaus, also ich habe immer nur Raten, in alle Richtungen Raten gezahlt, das haben alle akzeptiert. Und dadurch konnte ich so viel produzieren.
Ja.
Weil ich habe auch nie genug Geld gegeben. Immer Schulden gehabt. Immer Schulden. Das war mir egal. Ich habe immer alles überzogen. Immer überzogen. Und das war Plus oder Minus, das hat mir nichts gesagt. Aha. Es war das Gleiche, ob ich jetzt Plus oder Minus habe, ist wurscht.
Ja. Ja.
Ja, so ist es. Ja, und dadurch konnte ich immer aus der Fülle herausarbeiten. Und das ist das Herrliche dran. Mhm. Ich habe eine Kollegin, mit der ich kurz zusammengearbeitet habe, die hat gesagt, ich gebe nicht mehr als 500 Schilling, damals waren das Schilling, im Monat für meine Arbeit aus. Da habe ich gesagt, ja, du wirst aber nicht weit kommen. Ja, ist auch nicht weit gekommen. Nicht? Die hätte das Geld gehabt.
Aha.
Das ist fürchterlich, wenn man sich so beschneidet.
Hat das nicht hier Karl Lagerfeld gesagt, du musst das Geld zum Fenster rauswerfen, dann kommt es zur Tür wieder rein?
Ja, das würde zu ihm passen. Ja, ja. Das würde zu ihm passen, ja. Ja, ja.
Das ist interessant.
Ja.
Aus der Fülle raus, ne? Ja, aber das ist, das merkt man, finde ich, wenn man durch den Katalog eben blättert.
Merkt also, man das?
Ja.
Ah, wunderbar.
Ich finde schon.
Wunderbar.
Ich glaube, das ist das, was uns so gebannt hat in dem Moment. Ja, ja? Okay. Weil, Ja, finde ich schon, schön. Weil es ja. halt so, ja, so viele Spielereien mich. Und ab, ja, 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 also ja, alles ja, ja. nochmal.
Ich habe mich nie beschränkt. Art,
genau.
Nie, nie.
Und auch ja. so, okay, jetzt habe ich es mal so ausprobiert, jetzt drehe ich es um und mache es nochmal anders. Ja, ja. Und ja, ja. So.
Weißt du, mich freut insofern, dass also euch das anspricht, weil offensichtlich sind wirklich andere Zeiten angebrochen und meine Arbeit wird anders rezipiert, weil wie die Leute in den 70er Jahren in mein Atelier gekommen sind, wo so Mitte, Ende 70er Jahre, wo ich schon mindestens 1500 Arbeiten da herumstehen gehabt habe, so jetzt sind es über 4000, mhm. also verschieden groß, klein, finde ich. Für mich war das nichts, ja, aber mhm. wenn die Leute vom Sammler, von Galerien, also die sind reingekommen, alles voll, bumm, voll, ja. Das ist mir zu viel. Mhm. Die Leute sind immer wieder verschreckt gegangen. Das ist mir immer wieder passiert. Und das hat mich schon nicht gekränkt, aber immer dachte, ich weiß, ich verstehe dich nicht. Verstehe das nicht als Mensch, der mit Kunst zu tun haben möchte, dass der von einer Fülle abgeschreckt ist. Mhm. Das habe ich nie verstanden. Und man dachte, ja, ist es vielleicht das, was ich mache? Ja, wahrscheinlich. Und auch diese ganz phallischen Dinge, die haben fast alle auch abgeschreckt. Aha. Ja, also ich habe das anders erfahren in den 70er und 80er Jahren und auch 90er, eigentlich bis jetzt. erst ungefähr seit 4, 5 Jahren finden alle meine Arbeit großartig.
Echt?
Ja, aber ich glaube nicht viel länger. Aha. Jetzt finden es alle genial. Ich bin die große Wiederentdeckung.
Jetzt in Österreich oder insgesamt?
Nein, insgesamt. Insgesamt ist spreading. Ich habe einen Galeristen in London und der ist auch total begeistert von meinen Arbeiten und der hat auch internationale Kontakte und ich bin Shootingstar irgendwie.
Echt jetzt?
In Österreich hinken es nach. Aber dort, ja, überall. Und in Amerika stellt er mich aus. Und dort nimmt mich auf Messen mit und alle sind hi. Und ich verkaufe auch. Und fantastisch. Mhm. Und alle finden die Arbeiten großartig.
Aha. Du musst dich noch dran gewöhnen, oder?
Ja.
So, Moment total. Mal. Was Moment ist mit mal. Euch?
Was ist da los?
Welche was passiert? Oder
was ist da?
Ja,
was ist da
passiert? Was verpasst?
Ja. Also ich staune nur. Ja. Ist es nett? Ja. Ist gut.
Hast du irgendeine Vermutung oder so, was das sein kann? Oder ist es einfach der Typ, dass der das checkt, dass der einfach versteht?
Es fällt da vieles zusammen. Es ist schon vielleicht vieles. Es hängt viel mit mir zusammen. Ich bin nie ein besonders kommunikativer Typ gewesen und auch immer etwas, glaube ich, arrogant. Okay. aber ich glaube eher so als Schutzmaßnahme. Uh-huh. Weil ich bin schon sehr, sehr oft dumm angesprochen worden im Zusammenhang meiner phallischen Objekte. Ne? Also ich habe ja, also mir wurde vorgeworfen, Penisneid, Psychopathin, pervers, Männerhasserin. Ja, ich könnte da vieles aufzählen. Und da habe ich mir immer gedacht, ja, was mache ich damit? Und daher habe ich mich irgendwie geschützt durch eben Unnahbarkeit, Pokerface. Und mich zurückgezogen auch. Mhm. Also ich habe fast niemanden mehr ins Atelier hineingelassen.
Wie lange?
An Besuchen. So? Ja, eigentlich bis vor 5 Jahren. Na wirklich, also ich war sehr, sehr abgeschottet diesbezüglich, ja, weil ich nur dumme Reaktionen geerntet habe. Und jetzt sind ja die Sachen alle verpackt. aber Gott sei Dank fotografiert und ich kommuniziere auch nur über die Fotos. Es sieht kaum wer, außer in Ausstellungen dann die Arbeiten, weil ich habe noch ein Lager, in dem alles verpackt ist und wenn jemand etwas haben möchte, muss er die Katze im Sack kaufen und aufgrund des Fotos sagen, ja, das gefällt mir, das ist super. Das stelle ich aus. Und wenn er verlangt, dass es vorher anzusehen ist, sage ich, nein, das geht nicht.
Hammer!
Das geht nicht, ne? Weil das im letzten Eck steckt und das ist zu mühsam. Mhm. Ja. Und das gebe ich dann erst her, wenn das wirklich das Datum feststellt, für diese Ausstellung brauche ich das.
Mhm.
Dann mache ich das, ja.
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 Irgendwie muss man ja damit umgehen, wenn das die Leute überfordert, dann muss man das halt denen
total
abnehmen.
Sie sind total überfordert, genau. Und nur die sich wirklich was trauen und die Katze im Sack kaufen und spüren, dass es gut ist oder in ihr Konzept passt, mit denen arbeite ich zusammen, mit denen arbeite ich hervorragend zusammen.
Ja, weißt du, was das Witzige ist? Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken, ob hier alles passt. Ja, passt irgendwie. Das ist so ein bisschen wie bei dem Podcast. Weil ich stand halt auch so vorm Kunstgeschehen und dachte halt so, ja, ich check's irgendwie nicht so ganz, worum es geht und so, ne? Also hab vor 2 Jahren eigentlich das ganze Equipment dann aufgestellt und gedacht, ich will das mal machen und dann vor 1,5 Jahren angefangen damit. Und das Witzige ist, es ist ja eigentlich ist jetzt nicht so aufwendig vom Setup her oder so, aber es ist, es erfordert einen gewissen Mut, sich drauf einzulassen.
Ja.
Und meine Freundin und ich sagen, oder Kollegin auch, und haben mittlerweile schon mitgekriegt, dass das wie so ein Indikator ist dafür, ob es sich überhaupt lohnt, sich mit einer Person auseinanderzusetzen.
Ja.
Weil die Leute, die sagen, die abblockieren und sagen so, nein, und ich habe keine Zeit.
Habe ich zwar auch gesagt.
Na, du hast schon gesagt, dass du magst. Voll
schon.
Nett.
Ich habe eh schon ein Schuldgefühl gehabt, aber ich hätte bald wieder absagen müssen, weil ich eine Zahngeschichte hatte. Aber ich habe sie noch, aber ich kann jetzt schon sprechen.
Es gab zum Beispiel sowas wie, geh doch in meine Ausstellung, da sind ja meine Arbeiten, wenn du das wissen willst oder so. Und
das läuft dann unter Arroganz, ja.
Ist schon ein bisschen so und es ist dann... Für mich zum Beispiel war es halt leichter zu sehen, ich muss den Mut haben, zum Beispiel zu schreiben und auch herzukommen und zu sagen, hey, wir machen jetzt hier ein Gespräch und so weiter. Aber du brauchst ja auch den Mut quasi dann zu sagen, ja, cool, wir kennen uns nicht, aber wir reden jetzt einfach mal über die Fragen, die mich mein Leben lang begleitet haben. So,
richtig, genau.
Und da habe ich dann gemerkt, dass ich dann einerseits auf einmal mich sprechen Dinge an, ich fange an, in den Austausch zu gehen und ich merke auf einmal, ich blicke durch. Ich merke, es gibt Leute, die interessieren sich für ähnliche Themen, die haben ähnliche Herausforderungen gemeistert oder was auch immer. Und gleichzeitig merke ich aber auch, ob da ein Interesse ist an einem Austausch, also sprich, ob die überhaupt interessant sind. Weil ich habe mittlerweile die Theorie, dass die dieses Abblockieren, die brauche ich mir gar nicht anschauen, weil die sind sowieso nicht interessant.
Du, das ist eine parallele Erfahrung zu meinen Handwerkern. Du, die sich wirklich für meine Arbeit jetzt auch inhaltlich, nicht nur formal, auch materialmäßig inhaltlich interessiert haben, das waren hochinteressante Menschen. Und mit vielen davon bin ich befreundet in der Zwischenzeit.
Mhm. Oh ja, das glaube ich.
Ja, wirklich. Also weil da wirklich ein Austausch war, nicht nur auf so einer primitivst physischen Ebene, sondern emotional, inhaltlich. Also für sie war es eine Horizonterweiterung für mich, weil wenn ich da wirklich einen 1A-Handwerker kennenlerne, da kann ich einiges lernen von dem, wie der umgeht und wie er es macht und wie er an die Sache herangeht. Also das ist ein wirklich toller, kreativer Austausch gewesen. Darum liebe ich das so, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten.
Mhm.
Ja.
Ja, das stimmt, das ist ganz ähnlich eigentlich.
Ja. Ziemlich ähnlich. Cool. Das ist einfach die Kommunikation, wenn die Basis stimmt, ist einfach aufregend. Das
genau. Und dann merkt man.
Das ist
das
Schönste am Leben eigentlich.
Ja, voll, das finde ich nämlich auch. Und dann merkt man aber auch so, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie alles wissen und alles abdingen, sondern man merkt dann so, okay, da geht was, dann gehe ich da auch in die Richtung oder da
frage ich dann nach oder sowas. Ja. Und auf einmal merkt man dann auch so, dass eigentlich ganz unterschiedliche Leute, wie zum Beispiel jetzt der Kunsthistoriker, wo ich dann aber sehe, okay, irgendwie steht der schon in Verbindung zum Beispiel mit dir oder dann auch mit anderen Leuten, mit denen ich dann Gespräche geführt habe, wo ich dann auf einmal darüber wieder andere Verbindungen herstelle. Und ihr kennt euch ja gar nicht. Ja.
Richtig.
Ja, ja. Das finde ich halt so ganz cool.
Das ist schön, ja.
Und die Hörer sagen dann auch mal, ah ja, das war doch genau wie das, was der gesagt hat und so. Ja, das ist ganz cool. Ja. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre so, wie du dann, wenn das so, wie das so war eigentlich, als du hast ja so gesagt, das war so eine schlimme, graue eigentlich Sargstimmung da auf der Bildenden. Wie hast du dann, wie ging es dann weiter? Ja, und mit wem hast du Leute gehabt? Also mit wem hast du eigentlich so abgehangen oder wie war das?
Ja, ich hatte Glück, insofern in die richtige Zeit hineingeboren geworden zu sein, weil damals so der Feminismus, also die feministische Bewegung ja auch nach Österreich gekommen ist und die Frauen, nicht nur Künstlerinnen, sondern überhaupt die Frauen, haben gespürt, es kommt eine neue Zeit und ich muss herausfinden, warum ich unglücklich bin, warum ich mich nicht entfalten kann, warum ich meine Träume nicht leben kann. Und diese Frage haben sich fast alle Frauen gestellt, durch sämtliche Berufe und durch sämtliche Bevölkerungsschichten und natürlich auch die Künstlerinnen. Ja.
Und wann war das in den...
So in der Anfang der 70er hat das wirklich begonnen. Ne? Da war zum Beispiel 1972, hat sich zum ersten Mal eine politische Frauengruppe gegründet, die AUF, Aktion Unabhängiger Frauen. Ja? Mhm. Und da habe ich auch mitgearbeitet. Wir haben ein Journal herausgegeben, die AUF-Zeitschrift, die ist erst vor kurzem eingestellt worden, die hat sich so lang gehalten. Ja. Und dort habe ich, das war so mein erstes Hinaustreten aus diesem Sarg, ja. Mhm. Da habe ich noch studiert, weil ich gespürt habe, das kann es nicht sein.
Ja.
Ja. Und dann habe ich gesehen, oh Gott, es gibt so viele Frauen, die gleichen Fragen haben und auch nicht wissen genau, warum sie unglücklich sind. Das war so ein diffuses Unbehagen. Mhm. Und das musste man hinterfragen. Ja, warum bin ich eigentlich unzufrieden oder unglücklich. Und dann bin ich eben als erstes bei dieser Frauengruppe gelandet und habe in der Zeitung, habe Artikel geschrieben im Layout, aber dann ist etwas passiert, was auch gut war. Ich bin als Künstlerin nicht wahrgenommen worden dort. Und das war für mich
in der Gruppe.
Schlimm, in der Gruppe. Mhm. Damals, also die Künstlerinnen sind so als elitäres Grüppchen betrachtet worden, weltfremd ein bisschen.
Echt?
Ja, ja, ja. Ihr habt ja eigentlich mit diesen hochpolitischen Fragen nicht so viel zu tun. Ihr sitzt im Atelier und irgendwelche ästhetische Fragen, die nichts mit unserer politischen Situation zu tun haben. So ungefähr war diese Meinung. Ja? Mhm. Und für mich war das nicht so. Also ich war da schon irgendwie mehr informiert oder mehr bewusst. Und ich kann mich gut an Diskussionen erinnern, wo ich gesagt habe, ja du, ich weiß nicht, auch ich könnte ein Kind kriegen und muss mich dann fragen, ja, woher nehme ich das Geld? Es gibt kein Kindergeld für uns Frauen. Also wo ist da der Unterschied zwischen dir und mir als Künstlerin in die Situation? Mhm. Ist die gleiche. Ja, es ist mir voll bewusst und ich möchte auch dafür arbeiten, ne? Aber trotzdem Künstlerin bleiben. Ne? Und naja, jedenfalls habe ich mir gedacht, nein, also ich sollte doch Künstlerinnen kontaktieren. Und das ist, innerhalb kürzester Zeit habe ich herausgefunden, dass es in Wien Künstlerinnen, wahnsinnig viel Künstlerinnen gegeben hat, die heraus wollten aus ihrer Unbekanntheit, aus ihrer familiären Situation, auch studiert haben, zwar nicht so viele noch, aber trotzdem auch genauso unglücklich waren wie ich. Und innerhalb von 2-3 Jahren haben sich auch Gruppierungen, Künstlerinnen-Gruppierungen gebildet. Und Es war da auch eine Frau drunter, eine Künstlerin, die relativ begütert war und ein Haus im Zentrum von Wien gehabt hat, am Fleischmarkt, das Griechenbeisel. Und die war eine ziemliche Kämpferin, politisch sehr bewusst. Und die war die große Mäzenin, die hat einen Raum in diesem Haus zur Verfügung gestellt, zuerst als Vereinslokal. Es hat sich die Intakt gebildet, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Internationale Arbeitsgemeinschaft für bildende Künstlerinnen, die hat das eine Wohnung als Vereinslokal zur Verfügung gestellt und dann wurde es zur Intakt-Galerie. Mhm. Und da ist in den 70er ein reger Austausch entstanden mit innerhalb der österreichischen Künstlerinnen-Szene, aber auch mit Deutschland, Schweiz, Italien. Also das war wirklich ein großer Aufbruch für uns.
Wie war der Austausch? Dann habt ihr euch gegenseitig besucht?
Nein, Ausstellungen haben wir ausgetauscht. Wir haben Symposien gemacht. Wir haben Künstlerinnen eingeladen und sind eingeladen worden. Und ja, also in der Richtung. Also ein reger Austausch auf allen Linien. Ja, sehr cool. Und dann haben wir noch kulturpolitische Ziele angepeilt. Also wir haben versucht, also Kindergeld für die Künstlerinnen vom Staat zu erwirken.
Kindergeld heißt, war denn das? Also wenn man verheiratet war, hat man es eh gekriegt oder wie war das? Oder wenn man
ja, es hat zum Beispiel kein Karenzgeld gegeben damals für uns Künstlerinnen.
Wenn man selbstständig ist.
Wenn man, ja überhaupt, oder ja, für Selbstständige, genau.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, für Angestellte wahrscheinlich schon.
Krass, und ich glaube, jetzt kriegt man sogar einen Assistenten bezahlt.
Ja, na die Zeiten Not haben bad. Sich geändert. Ja, die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert, ja. Und wir haben ein Glück gehabt, die Staatssekretärin, das war die Johanna Donal, ich weiß nicht, ob du kennst alle
erzähl das einfach mal und sonst stell dir einfach ein bisschen vor, dass
du kennst die Zeiten nicht mehr. Also, nö. Und man kann auch von den Jungen nicht wirklich ein Geschichtsbewusstsein verlangen, weil das einfach zu viel ist. Beziehungsweise, wenn sie draufkommen, dass ihnen was fehlt, dann wäre es ganz gut, wenn sie nachlesen, was geschah, wie es damals war und was geschah und was wir damals erwirkt haben, weil auf diesem Polster sitzt ihr jetzt, Gott sei Dank. Ne? Das ist ja ganz gut, nicht, dass ihr nicht wieder von der Stunde Null anfangen müsst, obwohl es euch auch nicht rosig geht, habe ich so das Gefühl.
Ach, weiß ich nicht.
Bist du zufrieden mit deiner Situation?
Ja, ich finde es interessant. Also ich bin ja jetzt quasi so großgezogen worden, so anti-autoritär und emanzipiert, sag ich mal.
Ja, ja.
Und ich habe ja auch nicht gleich angefangen, Kunst zu studieren.
Aha.
Ich bin diplomierte Verfahrenstechnikerin, Chemie, Maschinenbauingenieurin.
Wow. Und warum hast du das nicht ausgeübt?
Weil ich immer schon im falschen Film war da.
Aha,
ich war richtig gut an der Uni und meine Professoren fanden mich auch voll, also ich kam super mit denen klar, weil Verfahrenstechnik ist ja die Umwandlung von Stoffen, das fand ich natürlich toll.
Ja,
also alles von so einem Rohprodukt in irgendeine Form von Endprodukt zu verwandeln, sei es vom Erdöl bis zum Lippenstift, ist da alles dabei. Und das hat mich natürlich schon interessiert. Aber ich habe das alles irgendwie ein bisschen anders gemacht, als sie dachten. Und irgendwie dachten
das
sie,
das kann
also,
ich mir vorstellen.
Dachten, irgendwie kriegst du das ja hin, aber du passt dir auch wieder. Also zum Beispiel, ich habe mir Strömungsmechanik, habe ich mich sehr viel mit beschäftigt und habe auch meine Diplomarbeit zur numerischen Strömungsmechanik verfasst. Und als ich dann so, wurden vor 250 Jahren oder so bestimmte Gleichungen aufgestellt und die haben ermöglicht, dass man nicht mehr nur Prototypen baut, wie dieser, Gebrüder Wright oder welche waren das, die haben einfach immer so, die haben einfach sich so Flügel gebaut und damit rumprobiert und einfach so Flugzeugprototypen gebaut und sind dann ständig abgestürzt und so. Und dann gab es halt so diese Differentialgleichung für den dreidimensionalen Raum und wo quasi so das Verhalten von bestimmten Flüssigkeiten und sowas beschrieben wurde. Und dann auch ein Österreicher, den Prandtl, der hat dann auch verschiedene Experimente gemacht und daraus was abgeleitet. Und dann konnte man auf einmal Berechnungen anstellen, die halt sehr wichtig waren für die Erfindung der modernen Aeronautik. Und dann gab es halt, zu der Zeit habe ich dann auch so ein, beim Jugendtheater gespielt und wir haben dann den Ozeanflug von Bertolt Brecht inszeniert und ich habe dann gleich diese ganzen Gleichungen genommen und habe dann so eine von diesen Pilotinnen quasi porträtiert. Das war eine der ersten Studentinnen aus Deutschland, weil erst seit 1913 durften die in Deutschland studieren und die durfte dann aber auch nur im Keller quasi vom Max-Planck-Institut oder ich weiß, also von dem Institut war das ja überhaupt arbeiten und so bestimmte Sachen. Und
das erinnert das mich an die Akademie. Ja,
ja, das habe ich nämlich auch gedacht.
In der Akademie hat auch eine Frau gearbeitet, und zwar die Madeika Felden. Die war zuständig für die Lehrbeauftragten. Und die ist in den Kellerverband. Die wurde in den Kellerverband von der Akademie, während die sogenannten Professorengenies diese schönen lichtdurchfluteten Ateliers in den oberen Stockwerken hatten. Und sie wurde übrigens auch immer nur als dumme Gans bezeichnet. Also nie als Kollegin, sondern die dumme Gans da unten. Das erinnert mich auch so daran, im Keller.
Ja, ja, die musste damals, die Arme musste im Keller hocken. Ja, ja, und das habe ich dann gleich quasi mit in diese Performance eingebaut. Und das war natürlich, die dachten alle, ich spinne, ne? Also die fanden das cool, meine Professoren an der Uni quasi, das habe ich in Hamburg studiert, die fanden das cool, aber die dachten so, wie willst du als Ingenieur arbeiten, ne?
Ja, ja, ja.
Und verschiedene solche Sachen. Ja, ich habe dann ein Jahr in Amerika studiert, an der Cooper Union for the Advancement of Science and Art, also das studieren Ingenieure, Architekten und Künstler, und bin dadurch auch dann damit in Verbindung gekommen und habe gesehen, dass das auch zusammenhängen kann.
Ja.
Und letztendlich war das für mich wie so ein Forschen, wo ich zum Beispiel habe dann halt gesagt, ich will für das Unternehmen arbeiten, gegen das ich die größten Vorurteile habe. Und dann habe ich einen Monat lang bei Shell in der Personalabteilung Terroranrufe gemacht, habe gesagt, ich will bei euch in der Raffinerie arbeiten. Ich muss das jetzt sehen, wie das ist. Weil ich muss einfach verstehen, was es heißt, ob ich da einfach so arbeiten kann. Und ich weiß ja, woher das Erdöl kommt und was da drin steckt. Aber wie verarbeite ich das, wenn ich dazu beitrage aktiv? Also ist mir das bewusst oder sehe ich nur meine Teilaufgaben? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Und dann haben die mir tatsächlich am Ende einen Job da gegeben. Aber es war natürlich
als
nicht
was?
Die, als Werkstudent habe ich da gearbeitet. Da habe ich dann
Schwerspionage.
Ja, genau. Ich glaube, ich hatte ein Drittel der Zeit hatte ich dann Sicherheitsschulungen und ansonsten habe ich dann so ein bisschen geholfen. Ich das Intranet mit befüllt.
Und was hast du gelernt?
Technologieabteilung.
Durch diese Spionage?
es ist so ein bisschen wie Orwell funktioniert das schon. Also einerseits, dass man sagt, ja, ich tue es ja nicht für mich, ich mache es ja für die Menschen, die das konsumieren, die wollen das ja. Und man hat ja so komplexe Probleme. Also jeder von den Leuten, die da arbeiten, haben so komplexe Probleme, die so schwierig sind zu lösen, dass du einfach deine Kreativität und deine Energie brauchst, um das richtig zu machen. Und du denkst gar nicht an den Rest.
Ja, genau.
Du kommst da gar nicht dazu, weil du so befasst bist. Der eine macht die Sicherheitsbeauftragung. Die Leute können da wirklich sterben an irgendwelchen Gasen, die austreten. Das heißt, der ist darauf fixiert. Der nächste macht halt die Sicherungstechnik und das ganze Controlling. Das heißt, der hat diesen riesigen Raum, den die Leute, die vor den Bildschirmen sitzen, die sind halt so geschult, dass sie gerade mal diesen Bildschirm im Griff haben. Mehr schaffen die gar nicht. Aber das heißt, die sind am Limit mit dem Bildschirm. Und der Typ, der aber das Ganze koordiniert, ist damit am Limit. Mhm. Also jeder ist ja am Limit. Mhm. So weit geht ja die Karriere, dass man, oder sogar, es gibt ja diese Regel, dass man immer einen Schritt weiter geht, als man eigentlich sollte. Also da, man macht seinen Job gut und solange man seinen Job richtig gut macht, wird man immer weiter befördert, bis man es nicht mehr gut macht. Und da bleibt man stecken. Das heißt, alle sind so überm Limit eigentlich.
Ja, ja, ja.
Und das fand ich zum Beispiel interessant, das einfach mal so sich genauer anzuschauen, ohne dass ich es damals so bewusst formuliert hätte. Also ich wusste schon, dass ich diese Motivation hatte, aber ich hätte mich damals nicht also ich hatte schon irgendwie auch so einen Drang, dass ich dachte, Kunst wird mich interessieren, aber ich konnte damit noch nichts anfangen. Es war mir noch so fremd und ich wusste nicht, dass das zum Beispiel ein Weg sein könnte, um damit dann wieder daraus wieder was zu schaffen oder das wieder in eine Form zu gießen oder zu übersetzen oder sowas. Das habe ich damals noch nicht gewusst.
Ja, es ist ein sehr interessanter Weg, den du da gehst. Hä? Gefällt mir sehr gut. Hä?
Ja. Jetzt muss ich gerade mal.
Und ganz folgerichtig bist du eben bei der Kunst gelandet. Schon, in einer Kunststätte sozusagen. Ja.
Und das war so schön, weil ich habe dann in Wien, an der TU Wien, habe ich halt die Diplomarbeit geschrieben und da war, hatte ich so einen riesen Raum, so einen Staub, Feinstaub in chinesischen Bergwerken untersucht am Computermodell. Und dann hatten wir so einen Versuchsaufbau und das war so ein Kasten. Und da wurde so Feinstaub durchgepustet. Das ist natürlich überall rausgekommen. Das heißt, ich war in so einer Staub, eher auch in so einem Sargding, ne? Alles verstaubt. Dann haben sie mir so einen Bildschirm hingestellt. Der war farbstichig, das heißt, der war pink. Und meinten so, ja, geht doch. Und das Ganze nur, weil der Professor, die haben mich ja nur genommen, weil dieser Professor wollte auf eine Konferenz, wo du nur genommen wirst, wenn du so eine Simulation machst. Die haben sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Dann musste ich erstmal einen neuen Rechner kriegen und dann habe ich da halt so eine Simulation angestellt. Und dann hatte ich in der Zeit sehr viel Zeit nachzudenken, was ich jetzt so tue. Und musste dann feststellen, dass das einfach nicht, dass das nichts wird. Also weil ich mir dann verschiedene, was hätte ich machen können? Also im Prinzip ist der Karriereweg ist sehr interessant. Es ist ja auch so, ja, ich kann es halt so machen. Das ist ja für manche Typen, die ich kannte, war das so eine Art Traumberuf. Die waren halt mehr so Pi mal Daumen und hier irgendwie was ausrechnen und keine Ahnung was. Und dann stelle ich da eine Maschine hin. Das hat mich irgendwie nicht so interessiert. Mich hatte eh immer schon so eher diese Interaktion interessiert. Also wenn ich in der Fabrik war, wusste ich immer nach 2 Tagen genau, wer wie mit seinem Berufsalltag umgeht, wer welche Probleme hat, wer welche Schlupfwinkel für sich gefunden hat.
Aber und wie hast du das herausgefunden?
Ich habe mit den Leuten gequatscht. Ja, ich habe gequatscht, genau. Beobachtet. Ich habe immer so geguckt, wer wem wann aus dem Weg geht. Oder solche Sachen oder sowas. Ja. Und dann habe ich natürlich auch schon gesehen.
Was bist denn du für ein Sternbild?
Widder.
Ah, Widder. Aha.
Und Skorpion im Aszendenten.
Ah, ja, Skorpion, ja, die sind neugierig. und sehr originell, ja.
Also man merkt ja zum Beispiel, war ich mal in so einer Fabrik, da haben sie Kabel hergestellt und waren tierisch im Stress, weil sie mussten es billiger machen als die Inder. Und das haben sie am Stadtrand von Hamburg gemacht. Mhm. Und das war natürlich schon cool, weil du machst diese Kabelbäume und dann musst du immer so auf so ganz bestimmte Art und Weise diese Kabel irgendwie einfädeln. Und das machst du halt die ganze Zeit. Das ist wie so eine Meditation oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich schon interessant, dann zu gucken, wenn man diese Abläufe macht, wo wird das unterbrochen, an welcher Stelle? Oder wo kann man dann doch auf einmal die Pause machen? Wann kann man wegdriften und wann nicht oder sowas? Mich halt mehr interessiert. Ja, und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe gesehen, an der Angewandten gab es bei den Restaurateuren Doktoratsstudium und dachte, für Chemie oder sowas. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich will ich ja schon Kunst machen. Und dann habe ich so gemerkt, ah ja, stimmt, ich will ja eigentlich Kunst machen. Ja, hat drauf geschissen, dann ich habe jetzt meinen Abschluss, dann mache ich jetzt ein Kunststudium. Und dann habe ich mich beworben.
Toll. Und gleich genommen worden. Super.
Ja, weil ich habe das katholische Glaubensbekenntnis umgeschrieben und habe das Glaubensbekenntnis an die Industrie verfasst. Und ich glaube, das fanden die so lustig.
Wirklich? Ja. Das ist originell. Ehrlich?
Ja, das Geilste war, ich kannte das ja nicht, weil ich bin unreligiös aufgewachsen und komme aus Norddeutschland, also die sind evangelisch. Ja. Und ich habe dann halt so einen Monat vor der Aufnahmeprüfung habe ich das erste Mal gelesen und dann saß ich da und meinte, ja, wissen Sie, was das ist? Und die haben sich total Schrott gelacht, weil sie dachten, ja, natürlich. Welcome to Austria, baby.
Das ist ja herrlich. Also in allen Wind aus den Segeln genommen.
Ja, also ohne dass ich es jetzt geahnt hätte oder so, genau. War das dann halt ja, und jetzt muss ich mal schauen. Jetzt bin ich der Process Engineering Artist und bin so dabei, irgendwie meinen Weg zu bahnen und im Rahmen dessen nehme ich halt auch so diese Sachen auf.
Toll. Toll.
Wirklich. Mhm. Schön. Ja. Ich habe noch mal überlegt, ich muss mal hier ganz kurz, ich schaue noch mal kurz durch. Schlüsselmoment, du hast ja Schlüsselmoment, hast du schon ein bisschen? Ja, das habe ich auch noch mal aufgeschrieben, mit welcher Frage beschäftigt sich deine Arbeit? Also so was hat, welche Fragen sind dir eigentlich im Laufe des Lebens, haben dich so angetrieben? Oder gab es da sowas in die Richtung?
Für mich war ein verschiedene eigentlich. Mhm. Verschiedene Themen, sagen wir, verschiedene Themen. Warum das so war oder noch immer ist, wahrscheinlich mit meiner Sozialisierung zusammenhängend, nehme ich an. Ja. Also das Thema Angst hat mich immer sehr sehr interessiert, alles, warum das fundamentalste Gefühl bei jedem Menschen, also das heftigste Gefühl hinter allen anderen Eifersucht, ist Angst. Mhm. Ja, das zutiefst liegende Gefühl ist Angst. Und wie wir damit umgehen und was passiert, wenn es hochkommt. Mhm. Und damit zusammenhängend im weiteren und engeren Sinne, wie wir Mann und Frau, also wie die Geschlechterverhältnisse dadurch gefärbt sind. Ja? Ich habe ganz spontan ist mir in den Mitte der 70er Jahre für mein Projekt als Überbegriff Amor Ergo Sum gekommen, aufgestiegen. Ja. Das ist aus drei Teilen hat das bestanden oder besteht noch immer. Ja. Pornografie, Ironie, Utopie. Mhm. Und unter der Pornografie habe ich auch immer formuliert, also ist es mir gegangen um den Kampf der Geschlechter. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, dass wir miteinander kämpfen. Mhm. Mann und Frau kämpfen miteinander, gegeneinander. Ja? Mhm. Und das ist irgendwie das Hauptthema in meiner Arbeit. Also die in dem Zusammenhang die Sexualität. Mhm. Natürlich auch der Eros, die Liebe in jeder Facette, also nicht nur die körperliche, sondern auch die verschiedenste Formen, also die reine Liebe, was immer man darunter versteht, ja. Wie soll ich das ausdrücken? Ist so schwierig. Es geht eigentlich um die Suche nach der Einheit von Körper, Seele und Geist. Das ist eigentlich so mein
das ist das
großes Konzept.
Ja? Was du vorhin auch meintest, dass du diesen Drang hast, sowas vollständig, oder
ja,
ich weiß nicht genau, was du gesagt hast.
Ja, die Sehnsucht nach dieser Vollkommenheit.
Ja.
Ja, das ist dann mit anderen Worten ausgedrückt, so, ja. Mhm.
Das finde ich, das passt jetzt gar nicht so gut dazu, aber das ist ja auch was, wenn ich dann immer diese Blind Dates, sag ich mal, mache, ne?
Ja.
Für mich ist das ja auch immer, irgendwie ist das auch, ich sag dann immer so, das ist so meine, ich weiß nicht, meine Knutschtour oder irgendwie so, weil ich jedes Mal, wenn ich die Leute treffe, wie dich zum Beispiel jetzt oder auch die anderen, ich bin danach immer so total durchwühlt und so, weil das einfach auch sowas, wie so ein bisschen so ein Date, aber auch so, ich verliebe mich auch immer
in alle,
wenn ich jetzt hier so herkomme und angerufen hast, dann habe ich eine Studentin, die damals mir den Katalog gezeigt hat, meinte, siehst du, wir haben jetzt ein Date.
Schön.
Wirklich.
Ja, und ich habe mir auch gedacht, ich habe halt ein Date. Ja. Das ist sehr schön, ja. Mhm. Ja. Diese Öffnung, ja. Und die natürlich auch, weil wir bei der Angst sind, man hat immer Angst vor Verletzungen auch. Mhm. Und wenn man sich dem aber ganz hingeben kann, so ist das wunderbar. Wenn man, das ist auch ein Mut.
Ja.
Man muss auch mutig sein in der Richtung.
Mhm. Ja, das Mutige, ich glaube, das ist auch so was man da so spürt daraus, ne?
Ja.
Und das Sinnliche,
genau.
Fand ich. Also das hat mich auf jeden Fall am meisten bewegt. So die Kombination.
Weißt du, wir sind ja alles. Wir sind Tiere, wirklich, also animalisch, ja, können wir sein. Aber dann sind wir auch wieder Engel, ja.
Stimmt.
Rein, sehnsuchtsvoll, wissend und dann wieder, wirklich zerstörerisch, total. Ja. Und dann wieder unheimlich schöpferisch, neuschaffend. Und wenn das alles so nebeneinander ist, ist das herrlich, das ist so lebendig.
Mhm.
Wahnsinnig lebendig.
Mhm.
Und das kann man in der Kunst sein, oder das muss man sogar sein. Dem muss man sich hingeben, total, sich dem öffnen. Den Mut muss man haben.
Ja.
Mhm. Sonst ist man nur epigonal, ne? Sonst ist man nie authentisch.
Mhm. Ja, das hat eine Sozialwissenschaftlerin aus Amerika gesagt, Brené Brown, die ich ganz spannend finde, die hat gesagt zum Beispiel, Shame is the fear of disconnection.
Yes. Ah, das ist ja schön.
Und das sehr hat
schön.
Auch wieder das Angst- ja, Thema nämlich
ja,
drin.
Ja. Ist auch schön ausgedrückt, ja.
Und die hat das nämlich untersucht, die hat so Tausende von Interviews gemacht und so offene, qualitative Interviews quasi und hat daraus dann versucht, Muster rauszulesen und um dann solche Begriffe wie zum Beispiel Scham zu definieren und zu umreißen oder Liebe oder sowas. Und das fand ich so interessant, weil das versteht man für mich eigentlich, verstehe ich das gut und ich verstehe dann aber auch Reaktionen zum Beispiel auch gut oder sowas. Und diese Verbundenheit finde ich ist ja auch irgendwie ein Thema wieder, wenn du sagst, dieser Kampf oder das Ringen zwischen Mann und Frau, das hat ja auch mit der Verbundenheit auch zu tun. Und ich glaube, das ist voll das zentrale Thema. Wo ich aber auch das Gefühl habe, dass, wenn man jetzt sagt, ihr musstet damals stark für die Frauenrechte eintreten, dann sehe ich es jetzt zum Beispiel bei mir so, dass ich eher für die Verbundenheit an sich zwischen Menschen eintreten muss, habe ich das Gefühl.
Ja, weil du nicht mehr sozusagen, dein Selbstverständnis als Frau ist dir sicher, oder? Du weißt, was du bist als Frau, auch in deiner Sozialisierung, in deiner politischen, sozialen, emotionalen Situation, bist du sehr bewusst, kommt mir vor. Also du weißt, wer du bist sozusagen, auch als Frau.
Mhm.
Du brauchst nicht mehr um dein Selbstverständnis ringen oder so. So wie du hier sitzt und sprichst und was du gelernt hast und wie du das bewusst reflektierst, ist das kein Thema mehr für dich.
Mhm.
Das Thema Frau sein jetzt in dem Sinne.
Aber Verbundenheit eben schon.
Das natürlich schon.
Genau.
Das dann natürlich schon. Mhm. Aber das erfordert schon eine gewisse Distanz zu diesem Frausein. Ja, was bin ich eigentlich? Diese Hinterfragung hast du nicht mehr, glaube ich.
Genau, weil es baut ja darauf auf. Also
es baut darauf auf, ja.
Genau, habe ich
das
so.
Das ist der Vorteil deiner Zeit jetzt,
genau,
in der du jetzt wirklich agieren kannst. Wirklich, wirklich kommunizieren kannst. Ich habe noch Angst vor Kommunikation gehabt. Große Angst. das, was man auch arrogantes Zurückziehen, nicht? Das ist eigentlich ein Schutzmechanismus gewesen, Angst vor Verletzungen.
Mhm. Aber was ich halt, was mich halt so, also wo ich sofort dachte, okay, ich muss mit dir reden,
ja,
war nämlich, dass du so dich total, also mit Feminismus auseinandergesetzt hast und mit der Weiblichkeit und ja, dem Ganzen, ohne so eine Moral zum Beispiel zu predigen oder zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ein Weg, also das ist der richtige Weg oder irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Weil ich sonst halt oft auch schon eher so einen Bogen darum gemacht habe, weil ich schlechte Erfahrungen zum Teil da gesammelt habe. Also so, ich habe es oft so miterlebt, dass ich eher gemaßregelt wurde zum Beispiel auch wieder. Oder dass ich am Ende dann wieder irgendwie falsch war. Also jetzt nicht von den Männern gesagt, sondern dann wieder von irgendwelchen Frauen oder sowas. Ja. Und das hatte ich halt bei dir nicht das Gefühl, als ich die Arbeiten gesehen habe, weil ich sie so geil fand.
Toll.
Also so toll. Wirklich.
Ja, ich weiß schon. Ja. Weißt du, weil du sagst geil.
Ja.
Das begleitet mich bis heute. Ich habe ein großes Lustgefühl beim Arbeiten. Der Entstehungsprozess und auch das, was, ja, also die Themen, die finde ich einfach geil. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes auch. So diese ganze Sexshop-Waren, diese Schnuller, weißt du, diese sinnlichen Formen, mit denen umzugehen, auch mit einer ironischen Distanz, ja, als das nicht ernst zu nehmen, sondern immer auch abzurücken, so dass man ein bisschen sich nicht verrennt, sondern eben immer eine kluge Distanz hält, ja. Das ist einfach aufregend für mich, aufregend, ja. Ich muss wirklich sagen, ein Lustgefühl begleitet mich, hat mich immer schon beim Arbeiten begleitet, sowohl inhaltlich wie auch der Umgang mit den Materialien. Auch diese verschiedensten Materialien wie die Härte und Glätte und Schärfe des Plexiglas hat mich genauso angezogen und auch abgestoßen wie die Sexshop-Artikel, diese klebrigen Gummisachen, die Präservative, die Gourmets, diese Gummihäute, die waren anziehend und abstoßend zugleich. Und diese Ambivalenzen, das durchziehen meine Arbeit, also gefühlsmäßig, und das kommt natürlich auch in den Formen dann in der Materialisierung durch. Ne? Es ist weg und wieder hin und wieder weg und wieder hin.
Ja, ja. Warte mal, das muss, jetzt hole ich mal deinen Katalog rüber hier.
Da steht, ja, gern. Oder, warte, ich hätte ihn holen können.
Ja, weil das habe ich halt
im Eck, links unten im Eck, ja. In diesem Zusammenhang sind auch diese Messerschnuller, diese ambivalenten Objekte entstanden, wo es auch geht um Anziehung und Abstoßung, nicht? Also um Zärtlichkeit und Schmerz.
Ja.
Nicht so. Beides ist ganz eng miteinander verbunden.
Ja. Voll. Das hat nämlich auch diese Brené Brown nämlich gesagt, ich nehme das so, dass nämlich war das jetzt Glück zum Beispiel? Also, dass ein großes Hindernis, wirklich Glück zu empfinden, ist natürlich die Angst vor dem Schmerz, weil es so nah, weil
richtig.
Glück zu empfinden allein schon mit Schmerz verbunden
ist. Ja, ja.
Das passiert ja gleichzeitig.
Genau. Ja.
Und dann ist es halt besser, dass man.
Darum ist Liebe schmerzt.
Ja, genau.
Liebe schmerzt.
Tut einfach das schon.
Wenn ich das, wenn ich mich so öffne, das ist zugleich ein unendlicher, wunderbarer Schmerz.
Und dann hat sie gesagt, die Reaktion von vielen ist halt dieses Abstumpfen oder sich Betäuben.
Ja.
Also so quasi Numbing, also Betäubung.
Ja.
Und das ist halt interessant, also durch Input, durch alles Mögliche. Es müssen nicht nur Drogen sein, das kann auch einfach sein, indem man halt sich einfach überhäuft mit irgendwelchem Zeug, der
auch
Informationen.
Durch Informationen allein kann man sich schon zuschütten. Ne?
Genau. So, jetzt muss ich mir, also das ist, fand ich interessant. Und du meinst, das sind immer die Frauen, die finden die Sachen immer cooler?
Ja, also die sind einfach mutiger und offener.
Genau, warte mal, wo
die ist fühlen das? Sich, schau, ich seitdem, seit den 70er Jahren, wo ich mich intensivst mit diesen antifallischen Karikaturen beschäftigt habe, merke ich, dass die Männer ihre Sexualität tot ernst nehmen. Ja. Wenn man sich ihrem Schwänzchen irgendwie nähert,
geht's so weit. Das geht wie so weit. Wie hast du das gemerkt? Also wie zeigt sich das?
Durch Diffamierung, durch Beschimpfungen, durch jetzt ganz konkret im Kunstbetrieb wurde ich ausgeladen oder überhaupt nicht eingeladen und eben als Psychopathin und Männerhasserin und Fallusabhackerin und weiß Gott was beschimpft. Also das ja, war ganz offene Aggression. Offenste Aggression.
Aggression.
Ich kann mich gut erinnern, so in der Mitte der 70er Jahre hat Ernest Bornemann, der Sexualforscher, ein Symposium veranstaltet über Sexualität und Kunst und hat mich ins Podium eingeladen. Und ich habe meine Arbeit vorgestellt und dann steht, nachdem ich gesprochen habe, ein junger Mann auf und sagt, diese Frau ist psychisch krank. Man soll nämlich abführen, mehr oder weniger. Da ist der Bornemann aufgestanden und hat gesagt, wenn ich so gesund wäre, psychisch so gesund wäre wie diese Frau, die fähig ist, mit einer derartigen ironischen Distanz mit diesen Themen umzugehen, wäre ich froh. Also er hat mich vor allem, das waren tausende Leute, er hat mich verteidigt, ja. Das war eine typische Reaktion. Ein junger Mann, der hat sich total angegriffen gefühlt. Dann hat gesagt, diese Frau gehört abgeführt. Es ist so ein typische Reaktion. Oder diese Streicheleinheiten, diese Gummihäute. Da war in den 70er Jahren war in der Straßenbahn eine sogenannte Straßenbahnzeitung, eine Wochenzeitung. Da war eine Abbildung drinnen. Ein Redakteur hat das abgebildet. Und das hat ein junger Mann offensichtlich gelesen, der hat mich ausfindig gemacht. Und die sind ins Atelier raufgekommen, hat angeklopft und ich, naiv wie ich war, ja, habe aufgemacht und gesagt, ja, wer ist? Ja, ich habe das in der Zeitung gelesen, ich hätte auch gern Streicheleinheiten, bitte. aber ziemlich nicht harmlos, ja, nicht nur witzig, sondern ziemlich, ich möchte auch frech, ja, ich möchte auch, kann ich bitte Streicheleinheiten haben? Man hat schon den Fuß in der Tür gehabt. Also solche Dinge habe ich erlebt. Das ist nur eines von vielen, vielen, vielen Geschichten.
Ich fand das so, also zum Beispiel, ne?
Ja, das hier. Ja, ja.
Da war ich sofort hin und weg. Ich weiß nicht, warum es das jetzt ist, weil
Das heißt, Verführung, ja?
300, ja. Weil ich glaube, was mir so gefallen hat, ist, wie du so behutsam und zärtlich an dieser Puppe quasi, also sie ja. ausziehst und sie dann küsst, ja? Ja. Zwischen den Beinen. Das hat mir so mit diesem Hut und so, es hat mir so gut gefallen, ja?
Du weißt, das ist ja so, es gibt ja noch eine Rebserie drinnen, ja? Aha. Weil du sagst zärtlich. Ich habe versucht, mich in diesen René-René-Zyklen in die Psyche eines Mannes hineinzuversetzen, unter anderem eines Verführenden und eines Rapenden, ja? Mhm. Einer, der eine Frau vergewaltigt. Und ich habe sind selbst aus diesen Fotos wirklich allein in der Intimität des Ateliers. Ich hätte nie mich von jemandem in der Richtung fotografieren lassen können. Das war mir viel zu nahe, ja, viel zu intim. Und da habe ich eben die Puppe auf den Tisch gelegt und habe mich als Mann verkleidet und habe versucht, sie zu vergewaltigen. Aber was ist draus geworden? Wie du eben richtig sagst, auch hier eine zärtliche Umarmung. Ich konnte mich wirklich in die Psyche eines vergewaltigten Mannes nur rudimentär einfühlen. Das war mir total fremd. Ja? Mhm. Und so, und wenn du, also diese Verführung, aha, ja, war ja nicht so schlimm wie die Onanie-Sequenz für mich als emotional, aber da ist, aha, es eben auch eigentlich eine sehr zärtliche Sequenz.
Sie lacht so schön. Ja, das ist, und ich fand, was mir auch gefallen hat, ist, dass halt von Frauen jetzt gegenüber das ist was ist denn das, Manneke,
eine Schaufensterpuppe.
Schaufensterpuppe, ja. Genau. Aber also, das heißt, ich kenne das dann immer eher so, ja, und dann wird halt so die Figur in Frage gestellt von der Schaufensterpuppe oder eben, wenn es jetzt eine Gummipuppe oder was auch immer ist, dann ist es wieder, ja, und das geht. Also das heißt, die Puppe an sich wird erstmal so komplett in Frage gestellt. Und dadurch, dass du sie so umarmst, das mochte ich so gerne, ja, dass sie einfach okay ist, so als Puppe, wie sie halt so ist.
Steht sie, Leike?
Ja. Die grinst immer noch, die ist immer noch total beseelt und erfüllt von der Begegnung.
Ich habe sie geliebt. Ja. Sie ist auch wunderschön.
Gefällt er immer noch.
Ja. Und ich habe sie auch, ganz aufregend erstanden, insofern, als das, da war ein Flohmarkt noch auf der Freiung damals. Mhm. Und in der Früh, um 9 Uhr in der Früh, habe ich sie entdeckt bei jemandem, bei so einem Altwarenhändler, aber ungemein teuer. Und das war mir einfach zu teuer, das konnte ich mir nicht leisten. Und man dachte, die verkaufen Sachen am Abend wesentlich billiger, wenn sie eben noch nicht weg sind, um sie loszukriegen. Man sagt, vielleicht bei der Puppe auch, aber die ist so schön, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die während des Tages nicht weggeht. Den ganzen Tag gezittert und gezittert und gegen Abend bin ich hin, mhm, und sie ist noch immer da gestanden und ich habe sie total preiswert bekommen. Da habe ich gesagt, aha, die hat immer mir gehört.
Mhm.
Ja, die hat mich lange begleitet. War gut.
Mhm. ja, also was, ich muss mal überlegen, was noch so. Ja, eben dieses Sinnliche, ne?
Ja.
Und wann habe ich das letztes Jahr gesagt? Weil heute ist ja zum Beispiel so ein Universitätsbetrieb an einer Kunstuni auch nicht ohne, weil zum Beispiel, wenn du heute einen Studenten fertig machen willst, ne, dann bist du zwar nicht mehr so dieser Meistertyp, aber du sagst dann einfach so, ja, ich finde ihre Arbeit ein bisschen unreflektiert, zum Beispiel.
Ja, sag es, jetzt habe ich es nicht
zum Beispiel, wenn
Professor sagt
ja,
das.
Ja, zum Beispiel,
ja.
Genau. Also so,
das ja, ist schon professoral klingt das schon.
Schon, ne?
Ja,
also
ja.
Es gibt ja schon noch so die Art,
ja.
Man findet sicher immer seine Wege, jemanden, es ist so eine Art Hierarchie oder jemanden klein zu machen oder auseinanderzunehmen oder einfach zu verletzen oder irgendwie sowas. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. genau. Was habe ich denn letztes Jahr gesagt? Natürlich extra in Reaktion darauf habe ich zum Beispiel sowas gesagt, wie meinte ich so, ja, ich brauche halt andere Leitsprüche, weil ich will halt auf.
Wer jetzt gesagt?
Habe ich jetzt dann gesagt, als Reaktion darauf. Also so auf, ich habe das halt mitgekriegt, dass es halt mit solchen Mitteln gespielt wird. Also ich glaube, das Ergebnis, ja, das kann ja jeder irgendwie so zu so einem Ergebnis kommen, aber ist das überhaupt so gewollt gewesen oder war das überhaupt reflektiert und durchdacht,
ja,
und so weiter?
Ja.
Und ist die Position kritisch? Ich glaube nicht. Also wir waren damals kritisch. Ich weiß nicht, ob sie heute noch kritisch sind und so weiter. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn das jetzt so ist, dann brauchen wir halt andere Maxime. Und ich habe dann halt für mich gesagt, okay, fühlen statt denken. Fantasie statt Konzept. Und was war das dritte? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich schreibe mir das immer in meine Hefte und dann vergesse ich es wieder. Und irgendwann kram ich es wieder raus. Ne? Und auf jeden Fall musste ich daran auch denken. Also weil natürlich hat man ein Konzept dahinter, aber es ist halt Fantasie statt Konzept. Also es steht nicht im Vordergrund. Es wird dir nicht sofort irgendwie was aufgedrängt und aufgezwängt und irgendwie so eine, weiß Gott was, so ein Überbau präsentiert, sondern es ist halt so dieses, die Fantasie ist halt so dabei, so eine Mischung eben aus Imagination und
es ist irgendwie alles getragen von einer Leidenschaft.
Ja.
Also auch, also wie das Wort schon sagt, von Leiden. man erleidet das alles, weil das sind schon lauter Eruptionen, die einfach rauskommen müssen.
Mhm.
Und lauter Geburten. Wirklich, also das kommt so aus einem Pregnant Ground raus.
Ja.
Permanent.
Mhm.
Ne? Und man muss dann, man ist ja nur begrenzt, auch zeitlich und körperlich und energetisch, aber das, was, was am heftigsten drängt, das kommt raus.
Ja, genau, das habe ich gesagt. Tun statt reflektieren, fühlen statt denken, Fantasie statt Konzept.
Oh,
so ist es.
Und?
Ja, finde ich gut.
Ja, jetzt sehr gut sogar.
Solche Sachen hier.
Toll. Runter vom Kopf. In den Bauch. Mhm. Oh Gott, die Frauen. Oh Gott.
Ja, was genau solche Sachen. Und ich habe das, also ich muss ja sagen, ich habe mich ja erst habe ich so gedacht, ich kann jetzt nicht mit meinem Kram ankommen, aber vorhin war ich bei mir im Atelier und dann hatte ich total Bock, dir Sachen mitzubringen.
Oh, das wär, hast du was mit?
Ja.
Ehrlich?
Ich habe derbe was eingepackt.
Ach, das wird mich interessieren. Ja, das wird mich sehr interessieren. Das interessiert mich mehr als mein Zeug.
Nein, nur diese eine Sache da bitte. Warte mal, das tue ich nämlich mal dahin. Das sind gar nicht jetzt so, das sind nur so ganz einfache, eigentlich waren das so Werkzeuge oder die sind so nebenbei entstanden.
Kann ich das weglegen oder wie ist das jetzt?
Nö, kannst du nicht behalten, ich nehme das weiter
ja,
auf.
Ja, okay.
Und zwar, das sind verschiedene Dinge. Das eine, ich hole das mal der Reihe nach raus,
ja,
dann kann ich erzählen, warum ich das mitgebracht habe. Ne?
Ja.
Also zum Beispiel, das ist, ich habe eine Kollegin, mit der arbeite ich unter einem Motto zusammen und zwar ordinäre Konzepte für gewöhnliche Menschen.
Herrlich.
Das
ist ja fantastisch.
Wir haben das nur für uns alle. Das ist ja wie das nur. Das haben wir zum Beispiel einfach so gemacht, weil wir waren halt drei Frauen. Die eine ist Sprecherin.
Ach, das ist eine super Idee.
Und wir, ne?
Das finde ich wunderschön.
Und dann, ach, da musste ich so daran denken.
Ja, natürlich.
Weil wir einfach so, wir haben das so Bodylab genannt, wo wir angefangen haben mit Stimme und Körper so ein bisschen zu improvisieren.
Ja, ja.
Und schon eine
rausgefallen. Oh, schade. Das macht nichts. Aber die sind schön. Muss ich fotografieren. Also die sind wunderschön. Und was hast du damit vor?
Mit denen haben wir ganz viel. Wir haben uns dann getroffen und haben einfach so, wir haben uns dann alle diese Handschuhe angezogen. Verschiedene. Und ich kann auch hier mein Dings halten. Damit.
Ja, genau. Und da, dass ich das lesen kann auch noch.
Ah, ja.
Also das ist wunderschön.
Wir sind damit so, wir haben dann sind frühstücken gegangen zum Beispiel und haben dann versucht, damit so unser Frühstück zu...
Fantastisch! Ich habe eine Fotosequenz in Café, Café Landmann, wo ich mit den Schnullern an den Fingern Kaffee trinke.
Ja, so hast du mir auch ein Ei gegessen.
Herrlich.
Und herrlich. Das war zum Beispiel, habe ich erstmal so gedacht, ich kann doch jetzt nicht so was Weiches nehmen wie Federn, das ist doch viel zu Stereotyp und irgendwas. Aber wir hatten halt so ein Bedürfnis danach, uns so ganz zärtlich auch zu begegnen.
Ja. Yeah.
Das fand ich interessant.
Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ja.
Und
du müsst ja auch Fotosequenzen machen und so.
Ja,
Fotos,
genau.
Fotos, Fotos.
Mhm. Und wir haben dann die Gisela Klammsteine, mit der ich das halt gemeinsam dann auch die ganzen Handschuhe gemacht habe. Wir haben dann so zwei Charaktere geschaffen, die uns eigentlich, wir nennen das Real Reality, weil das sind zwei imaginäre Personen, die in der Realität Urlaub machen. Mir gesagt. Und die passen so zu uns, weil sie ist halt eher so, sie ist so ganz klein und ist eigentlich immer so sehr verbunden mit allem und ich bin ja eher so lang und schlaksig. Und sie hat halt solche Handschuhe, das sind so Stäbe und sie will dann eigentlich immer mit allem in Verbindung sein, aber sie kommt ja nicht an einen ran. Das heißt, sie muss da, ihr Charakter kann eigentlich nur in so organischen Umgebungen sich bewegen, zum Beispiel im Sand oder im Wald oder so. Und ich habe halt das andere Ding gemacht. Das kann ich dir gleich zeigen. Das ist eher so was Organisches, was eher mit allem komplett anhaftet und so stark im Kontakt ist, dass es halt schon komplett gar nicht mehr da ist, sondern alles Mögliche erfährt und überall anhaftet, aber am letzten Endes gar nichts mehr mitkriegt. Und das kann sich nur in moderner Architektur bewegen. Also das haben wir dann rausgefunden.
Wieso?
Weil du halt sonst... Du bleibst sonst überall hängen und du kommst einfach gar nicht weiter. Aber wenn du dich halt in großen, leeren Räumen, kannst du auf einmal dich bewegen und kannst schon noch mal irgendwie was mitkriegen.
Ist es klebend oder wie?
Nee, jetzt zeige ich dir, das ist auch eine Maske und Handschuh. Und das bringe ich noch kurz zu Ende, deshalb fand ich das interessant, deine Arbeiten zu sehen, weil wir haben damals das angeschaut und haben uns die Arbeiten von Rebecca Horn angeschaut. Und das war natürlich für uns interessant, weil sie hat damals gesagt, sie hat diese Performances gemacht, um Raum zu, ein Gefühl für einen Raum zu kriegen und auch zu begreifen, wo man mit einer Intervention eigentlich eingreifen könnte. Und sie hat diese Performances auch in ganz kleinen Rahmen gemacht und war dann so frustriert, weil für sie war das halt so ein Leiden eigentlich und so ein krasser Prozess, aber von außen wurde es nur als so eine erotische Darstellung irgendwo auch gesehen und sie hat dann ja aufgehört und hat Installationen gemacht, die eigentlich eher so an Roboter zum Teil erinnern und mit so zum Teil haben die dann irgendwie so ein Schmetterlingsflügel oder so, aber sie hat ja eigentlich aufgehört mit diesen Performances. Und das muss ich eigentlich nochmal rausfinden, was da eigentlich dahinter steckte, deshalb muss ich die auch nochmal kontaktieren. Aber wir haben dann gesagt, wir wollen da mal weitermachen. Und dann haben wir halt diese Masken gemacht zum Beispiel. Da musste ich halt dran denken. Und als ich das war aber vorher, also vor 2 Jahren oder so, oder anderthalb Jahren, da musste ich halt mal dran, also als ich dann deine Sachen gesehen habe, habe ich gedacht, geil, da muss ich ja mit dir mal quatschen, ne? Das ist hier unser, das sollte hier nämlich unser Neandertaler-Ding sein. Das ist so.
Ja.
Und das ist einfach so quasi für uns so Tools gewesen, um unsere Umgebung zu entdecken neu. Und auch uns neu zu begegnen, untereinander. Warte mal. Falsch.
Und habt ihr das schon gemacht?
Ja, wir sind nach Barcelona damit geflogen. Haben
wohin?
Nach Barcelona
mitgenommen,
weil Gysi war dort. Wir sind durch die Stadt damit gelatscht. Wir machen damit ständig Versuche.
Aha. Und wie reagieren die Leute?
Ach, die sind das heutzutage schon fast gewohnt, ey.
Die was?
Die sind das ja schon gewohnt. Die gucken nur noch. Aber es ist halt auch einfach, es ist ja gar nicht so, dass es die Leute so provoziert, jetzt sage ich mal, wie deine Sachen, aber es ist trotzdem, wollte ich es halt dir mal zeigen, weil ich das halt, das waren einfach so Tools, die wir für uns geschaffen haben, so als Mädels auch untereinander, um so gemeinsam zu interagieren und zu schauen, was das verändert und was das tut und so weiter. Und
ich find's großartig. Ich bin sprachlos. Und auch das die Maske, die Idee der Maske ist gut.
Oder?
Ja, ja. Aha. Warte, warte, ein Foto. Und das macht ihr auch in Wien?
Mhm. Und ja, und wir machen auch so Sachen, so zum Beispiel so alltägliche Handlungen, weil das sind ja die Touristen. Das heißt, man fährt dann mit Bahn oder man isst mal einen Hotdog. Und dann muss man ja auch immer gucken, wie man das macht. Also zum Beispiel auch damit zu bezahlen, das ist schwierig. Und dann bleibt man hängen und es ist halt irgendwie so. Das ist halt so ein Wesen. Also das Witzige ist, es ist gar nicht so spektakulär, aber es ist halt so, man nimmt ja trotzdem irgendwie so ein bisschen nimmt ja ein anderes Wesen an.
Ja.
Und dieses Wesen ist halt so ein Viech, was halt so, dadurch, dass man überall jetzt, wenn ich anfange rumzugehen, bleibst halt überall haften, hängen und es ist halt irgendwie so, man kriegt hier irgendwie nicht so viel mit, dann bleibt man hängen, das heißt, ich merke immer nur so da hinten irgendwie was und das ist so ein, eigentlich eine Person, die auf so vielen kleinen Ebenen die ganze Zeit am Scheitern ist. So, ja,
aber ist man da auch nicht irre verletzlich dadurch?
Mhm. Genau.
Ja. Ja, es ist mutig.
Ja, und das ist halt eigentlich entstanden durch diese riesen Handverlängerung von der Rebecca Horn.
Ja.
Daraus, da haben wir gedacht, da wollen wir weitermachen und haben dann angefangen, aber so unsere eigenen Dinger zu entwickeln.
Aha, ja.
Und ich fand das interessant, weil mir wurde es halt in den Büchern so verkauft, dass, ich kann das jetzt eigentlich mal nochmal nehmen hier. Mir wurde das in den Büchern so verkauft, dass sie halt durch diese Verlängerung eigentlich noch mehr spürt, was da hinten ist zum Beispiel. Und das war für uns halt so eine krasse Erkenntnis oder für mich jetzt auch, weil ich halt vor allem mit denen Teilen hier gearbeitet habe, dass ich eigentlich, ist das wie so eine Art Zombie-Anzug, weil ich spüre eigentlich viel weniger und ich bin eigentlich viel weniger
im Kontakt. Es ist eine Behinderung.
Es ist eigentlich eine Behinderung, genau. Ja, ja. Aber gleichzeitig, wenn man das halt eine Stunde oder zwei Stunden trägt und damit rumgeht, du wirst auf einmal so einsam und du willst dann immer. So, also du denkst so, ich würde so gern jetzt wieder mal normal sehen oder ein Tempo oder irgendwo hin und du kriegst es aber nicht hin. Das heißt, du bist auf einmal so gefangen in diesen ganzen Bändern. Weil du, jetzt stehe ich hier so und das liegt ja so rum.
Ja, ja, da ist ja eh komfortabel.
Da bleibt es dann halt irgendwo hängen und dann bist du halt so, da musst du schon wieder dich losbinden, dann gehst du zweimal wieder. Ja,
aber steigen die Leute nicht drauf?
Nee, die haben halt alle schon so einen Respekt davor. Und
dann wirklich?
Fragen sie manchmal vielleicht so vorsichtig und ach, seid ihr hier von einem Künstler oder so? Also so, das ist nicht so, das ist glaube ich gar nicht so.
Erweckt es keine Aggressionen? Nein, so Straßenaktionen in den 60er und 70er Jahren, die haben nur Aggressionen erweckt. Also das war ein total ungewöhnliches Geschehen für die Leute. Aber heute sind sie natürlich schon einiges gewohnt.
Sie sind das gewohnt, ne?
Ja,
und dann ist es natürlich, heute ist es eher so, soll ich sowas überhaupt noch machen und so. Und ich bin halt zu dem Schluss gekommen, dass ich finde halt, dass das künstlerische Experiment ist halt nicht damit getan, dass der Künstler das gemacht hat. Also, sondern man kann ich finde, man sollte das wieder nachempfinden. Also sprich, dadurch, dass ich das versucht habe nachzuempfinden, was die Rebecca Horn gemacht hat, habe ich ja einerseits mich weiterentwickelt, aber gleichzeitig begreifst du es ja nur durchs Tun.
Ja, na sicher, sicher.
Ein Stück weit.
Klar.
Deshalb finde ich das halt schon wichtig, dass man halt so
an natürlich.
Total anknüpft.
Natürlich ist das wichtig. Man findet ja dadurch seinen eigenen Weg, nicht? Also eigene Ausdrucksmöglichkeiten. Ne? Und das ist es ja bereits. Ist ja bereits ganz du. Das ist ganz Nina. Ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Einmalig, authentisch.
Ja, jetzt machen wir die gerade in Silikon, dass die Maske quasi in Silikon ist und auch diese Fäden nochmal anders. Da haben wir ja extra so ein, diese Hooked-Bänder. Das ist neben eigentlich die ganzen Hausfrauen, um so Bastelsachen zu machen zu Hause. Und ich fand das aber, irgendwie hat mich das ja mal so angesprochen, genau so ein Material dann eben auch für sowas zu verwenden. Also das irgendwie mal so.
Ich bin ja auch ein Materialfetischist. Also alles, was. Und mit Latex arbeitet ihr jetzt auch?
Mit Silikon. Mit Silikon habe ich jetzt mal. Genau, dass man das quasi. Dass man da, weil das sind ja jetzt richtig solche Prototypen und das würde ich halt gerne wirklich nochmal körperlicher machen oder irgendwie damit nochmal rumprobieren. Genau. Und dann, also das ist jetzt aber auch nur so, das haben wir mal so, das ist so ein bisschen nebenbei mal entstanden, weil es darum ging, so eigentlich nicht wie Architekturmodelle was zu machen, sondern eigentlich so textile Landschaften zu machen und damit mal rumzuprobieren. Sowas kann man ja auch einfach dann mal größer machen, aber halt damit so rumzuprobieren. Achso, das war noch so ein Bild. Aber das hier, da musste ich auch an dich denken, das ist zwar jetzt überhaupt nicht so krass, aber halt so, weil nur im kleinen Sinne. Genau. Weil da haben wir nämlich so, da wollten wir so Nuckellandschaften einfach mal anfangen.
Wunderschön.
Und dann, oder zum Beispiel hier ist ja auch sowas, was sehr einfach schön. Nur so ein bisschen, aber wo man halt so anfangen kann, einfach so drin rumzutüdeln. So. Die textilen Landscapes.
Textile Landscapes. Toll.
Also ganz anders, aber irgendwie hat es, also ist ja natürlich komplett was anderes als jetzt, die Sachen, aber ich fand das so toll, weil ich hatte das Gefühl, so du hast so dieses Nuckeln einfach so auf den Punkt getroffen, ja?
Da gibt's schon Verbindungen. da ist ja noch was drunter. Oh, schön. Herrlich.
Ja, das war einfach mal so, um so ein bisschen so auszuprobieren oder auch einfach mal so mit Maßstäben und so weiter und Materialien.
Ja, es ist einfach diese mal Materialdichte ist so schön. Und, und wie das Material zu den verschiedenen Formationen führt. Ne? Also mit dem wäre wahrscheinlich nicht so eine Form entstanden, mit diesen Filzstücken. Ne? Und umgekehrt mit dem mit diesem glänzenden Stoff entstehen eben so wolkige Sachen. Das ist so herrlich, wie ein Material zu einer Form führt. Das ist so schön. auch diese Nester da, ne? Das ergibt ein Nest und da gibt man eben diese weichen Sachen dann rein.
Ja, genau.
Und in diese Rollen, Filzrollen oder was das ist,
Leder. Ja, das ist Leder. Leder
und Leder.
Verschiedene Baumwollstoffe und sowas. Mhm.
Sehr schön ist das. Ja, hoffe ich. Zur Erinnerung, schön.
Ich muss ja auch mal das Setup fotografieren gleich.
Mach's auch.
Ja.
Hast du es überhaupt schon fotografiert?
Nee, nein, das mache ich gleich mal. Aber, ja, das waren auch nur so einfach so
ja,
Zeichen.
So Fetische, ja. Schön, mhm. Ja. Fast wie Schuhe, gell? Mhm. Kennst du die Schuhe von der Birgit Jürgensen?
Nee.
Ja, die hat auch so Fellschuhe, Fellchen hat sie es genannt, glaube ich. Mhm. Fellschuhe gemacht, ja. Das ist schön. Wunderschön. Ja, die Pelztasse. Gell? Von Merit Oppenheim, die Pelztasse. Wunderschön.
Achso, da. So. Aber ich, wasch wieder. Unser ganzes Setup hier. Ja, ah, ja, ich weiß gar nicht. Das war irgendwie, hatte ich einfach spontan vorhin Lust und dann habe ich alles eingepackt und dachte, bin ich eigentlich wahnsinnig geworden, aber irgendwie hatte ich Bock,
nein,
das mitzunehmen.
Wie du deinen Sack da beim Eingang stehen hast lassen, also wie du ihn niedergestellt hast, haben wir gleich, was ist denn das? Was ist das? Habe ich gleich gerochen, dass da Kunst drinnen ist. Sehr schön. Gefällt mir unheimlich gut.
Ja.
Eine Lebendigkeit in allem drinnen, toll.
Ja, das ist dieses Lebendige, ist darum geht's irgendwie, oder?
Ja.
Das, also mich interessiert ja immer das Wesenhafte.
Ja.
Deshalb halt habe ich mir auch so ein Wesen geschaffen, an dem ich experimentiere. Also jetzt gar nicht, um zu reizen oder sowas, also so oder irgendwas. Also das ist mir komplett egal. Die Leute können darauf reagieren, wie sie wollen, sondern das ist ja für mich einfach, ich nehme einfach, habe dieses Wesen geschaffen, in das ich mich manchmal verwandle und in dem ich dann auf Entdeckungstour gehe, weil mich halt das interessiert. Und eben deshalb haben wir auch in dem einen Projekt ein Wesen gesucht, zum Beispiel, weil das war ja eigentlich das Wesen des Tals, was wir gesucht haben und dann entstehen lassen haben. Also gar nicht irgendwie so ein Yeti oder so, sondern so wie so eine Art Stimmung oder so.
Die Dorfseele.
Ja, genau. Genau, und ich habe dann ja auch dem Kaisererben geschrieben, dem von Habsburg, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt denn der jetzt? Alexander oder wie der da heißt. Das ging sich damals nicht mehr aus, dass er mir einen Expeditionsschutzbrief schreibt.
Yeah.
Aber ich glaube, ich frage ihn dieses Jahr nochmal, dass er mir einen Expeditionsschutzbrief für Österreich schreibt, damit ich die Seele der Alpen entdecken kann.
Herrlich. Da macht es.
Ja, also ich war schon ganz gut dabei. Es war dann zu knapp, mir ist die Idee so spät gekommen. Aber ich glaube, ich bleibe nochmal dran.
So lebendig alles, toll.
Ja.
Toll. Gratuliere.
Ich gucke hier gerade mal rauf. Ja. So, ich gehe noch mal kurz das durch. Ja. Ach, eigentlich würde ich sagen.
Was? Fällt dir irgendwas noch? Fällt dir was ein? Fällt dir was ein?
Ich weiß gar nicht so genau, ob da noch. Ich glaube. Dass wir eigentlich alles durchgegangen sind. Also so ein bisschen, wie du. Ein
bisschen überall.
Überall so mal ein bisschen reingeschaut, ne?
Ein bisschen, ja.
Was ist in Zukunft, was hast du noch für Baustellen, an denen du gerade brütest?
Ich nehme überhaupt nichts mehr vor. Mhm. Nichts mehr. Mhm. Alles offen. Mhm. Was kommt, das kommt. Und das nehme ich freudig auf. Mhm. Und es macht mir nach wie vor Spaß, logistische Konzepte zu entwickeln, sodass das Ganze wirklich entstehen kann, weil das ist ja relativ mühsam und also zeitaufwendig und so weiter. Mhm. Dazu habe ich Kraft noch. Aber irgendein Konzept habe ich überhaupt keines. Nein, nichts. Ich lasse alles geschehen, was kommt.
Ja.
Ganz frei.
Ja, vor allem jetzt kommen wahrscheinlich erstmal die ganzen Leute, die ganzen Kartons aus deinem Lager und aus deinem Atelier, die Katzen im Sack, müssen jetzt verteilt
so
werden
viele
in der
Katzen
Welt.
Im Sack, ja. Ja, du, es bewegt sich so viel, es ist unglaublich, aber ich denke darüber nicht nach. Also ich mache keine Pläne, sondern öffne mich einfach Tag für Tag dem, was kommen soll und kann und ja. Mhm. Bin für alle Überraschungen bereit.
Was hat dich mal so richtig überrascht?
So,
immer wieder?
In meinem Leben oder richtig überrascht?
Ja, so genau, in deiner künstlerischen Produktion oder in den.
Überrascht.
Ja, ich finde das immer so interessant, so Überraschung, Sachen, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, wo man denkt, was ist denn jetzt? Zum Beispiel wie der Typ in London, der hat dich auch ein bisschen überrascht, habe ich das Gefühl. Der Galerist in London, der irgendwie jetzt so.
Also nein, irgendwie ist es, nein, es überrascht mich eigentlich nicht, weil es eine konsequente Entwicklung ist. Also eigentlich ist nichts Überraschendes dran, überhaupt nicht. Und sonst überrascht, was überrascht mich eigentlich? Mein Durchhaltevermögen, was Projekte betrifft. Das ist immer überraschend, dass ich da wirklich den Atem habe und von A bis Z eben durchhalten kann. Ja. Das ist wirklich, was für mich, und zwar deshalb, weil es nach Fertigstellung des Projektes einen kurzen Augenblick des vollkommenen Glücks gibt oder das verstehe ich eigentlich unter Erfolg. Nicht so sehr das Äußere, ja, schön, Geld verdienen, da, da, da. Und gelobt werden und gepriesen werden und was weiß ich. Ja, schön, wunderbar. Aber der wirkliche Erfolg ist der, wenn etwas in mir aufsteigt, ein Bild, und es wird immer klarer und klarer. Mhm. Und ich weiß, das muss ich jetzt ausführen.
Ein Foto.
Und das muss ich jetzt fertig machen. Und wenn ich dann als Erfolg erachte ich für mich als wirklich, wirklich befriedigenden Erfolg, glücklich machenden Erfolg, wenn das Ergebnis sich total deckungsgleich ist mit der ursprünglichen Idee.
Ja.
Also wenn das wirklich genau so bis in die kleinste Kleinigkeit dann vor mir steht, wie ich es vor dem inneren Auge gehabt habe. Das ist Erfolg. Und das braucht oft ein Jahr, wenn es eine komplizierte Sache ist. Mhm. Viel, viel Durchhaltevermögen, Geld, Einsatz, emotionalen Einsatz, körperlichen Einsatz und so weiter. Und das hält mich an der Stange sozusagen, weil dann ein ganz kurzer Augenblick, wenn es dann steht, ganz kurzer, ja, genau so. Aber nur ganz kurz, weil dann schon wieder das nächste kommt. Ganz kurz nur. Wird es weggeräumt oder weiß nicht was, weg, nächstes, weg. Nächstes, weg, nächstes. Mhm. Aber das ist auch keine Überraschung in dem Sinne, sondern nur eine Bestätigung.
Ja.
Aber Überraschung, ich weiß, ich bin von gar nichts überrascht. Werde ich nichts von nichts überrascht. Von Attacken von hinten oder so, weil, oh Gott, was war denn da jetzt los? Warum ist das? Ja, ja. Mhm. Weil ich bin mir nicht immer ganz bewusst über die Wirkung, die ich habe oder die, ich weiß nicht, wie mich Menschen sehen und wie sie darauf reagieren. Da bin ich oft überrascht. Ja. Wieso eigentlich? Warum? Was strahle ich aus, dass der so reagiert? Das ist vielleicht so das Einzige, was mich überrascht manches Mal. Aber wenn ich genauer analysieren würde, mein Verhalten oder mir vielleicht wirklich absolut bewusst wäre, wie ich mich verhalte und was ich bin, was ich ausstrahle, würde ich da auch nicht mehr überrascht sein, wenn ich das wirklich hinterfrage. Aber manches Mal oft ist es mir wurscht. Ich meine, was soll's, ich bin so, wie ich bin. Und wenn er das nicht mag und so reagiert, dann okay.
Ja. Warte, ich schaue nochmal. Ah, das ist ja alles irgendwie so. Das habe ich aber noch kurz gelesen, aber das.
Ja, was?
Habe ich nur vorhin nochmal gesehen. Du hast dich mit Matriarchatsforschung auch auseinandergesetzt, oder?
Ja, im Zusammenhang unserer Selbstfindungsprozesse ist es natürlich, ist immer. Und vor allem unter der Kommunikationsprozesse innerhalb der Gruppierungen ist es natürlich auch zu Kämpfen gekommen, zu Streitereien, zu Machtgerangel, zu Hierarchien. Und da haben wir eben uns gefragt, ja, wie ist das mit uns Frauen? Wie üben wir Macht aus? Wir haben das eben früher, die Matriarchatsgruppierungen, wie haben die das gemacht? Sind die liebevoll mit uns miteinander umgegangen? Also das waren schon virulente Fragen damals, weil wir natürlich genauso eifersüchtig aufeinander waren und in den Gruppenbesprechungen verschiedenste Meinungen aufgetaucht sind, die von anderen wieder total und autoritär abgelehnt wurden. Dann hat es eben Frauen gegeben, die sehr darauf bedacht waren, so die Führerinnen zu sein, und andere wieder waren das sehr, sehr, sehr zurückhaltend und bescheiden. Also, und das hat, ja, alle diese Emotionen und dieses Machtgerangel war natürlich bei uns genauso wie bei Männern, nur sind die geschulter, die können oder waren geschult und sind geschulter im Umgang mit diesem Instrument der Macht. Das ist an für sich ja nichts Schlechtes. Es kommt immer nur darauf an, was ich damit tue. Ne? Und das mussten wir auch alles lernen. Und da haben wir uns auch eben mit dem Matriarchat beschäftigt, weil wir wissen wollten, ja, wie sind die miteinander umgegangen? Haben die Krieg geführt?
Ja,
abgeschlachtet?
Ich weiß das selber. Wie waren das überhaupt?
Ja, sie sind viel klüger und nicht so aggressiv miteinander umgegangen. Liebender, einfach liebender.
Weil, was ich nämlich bemerkenswert fand, jetzt bei mir beobachtet, war, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ja, ich bin zwar schon so eine, ich sag mal, könnte man sagen, wie so eine emanzipierte Frau. Ich meine, ich habe Diplom-Ingenieur gemacht und mache jetzt irgendwie so mein Ding und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber wie ist denn das eigentlich? Wie arbeite ich eigentlich? Wie treffe ich Entscheidungen und so? Und irgendwann habe ich für mich schon festgestellt, dass ich innerlich schon auch ein bisschen so ein Patriarchat entwickelt habe. Wo ich so gesagt habe, okay, ich will jetzt irgendwie da was machen und dann muss ich mir jetzt das überlegen, oder ich muss halt, wenn ich jetzt zu dem und dem Zeitpunkt was dafür geschafft haben will, dann muss ich mich unter Druck setzen und ich muss mir Ziele setzen oder sowas. Und wo ich so dachte, deshalb bin ich darauf dann hängen geblieben, weil ich so dachte, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, dass mich das stark beschäftigt hat, aber wo ich dann so dachte, ja, Moment mal, es bringt ja nicht nur was, wenn ich in der äußeren Welt irgendwie als emanzipiert gelte, wenn ich innerlich aber eigentlich so Strukturen habe, als wäre ich irgendwie so, mein eigener Herrscher oder also so würden ja. halt manche inneren Facetten von mir über andere Maßregeln und herrschen und sowas. Ja, ja und deshalb ja. arbeite ich, also ich arbeite ja so an meiner inneren Demokratie.
Oh, toll. Und misst du das auch an einem Partner oder einer Partnerin? Ich meine, da lernt man ja viel darüber, mhm. wenn man in einer Gemeinschaft lebt, egal ob mit Mann oder Frau. Also was gibt es da für Hierarchien?
Mhm. Also, ja, sicher, das merkt man. Also ich
wer herrscht wem? Ne? Das ist immer, was mich jetzt noch interessiert. Also diese hierarchischen Strukturen, also von in den obersten Regierungsetagen bis unter die Bettdecke. Nicht, wie geht es dazu? Wer ist da oben und wer ist unten, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja.
Und das spürt man ja, also wie in einer Partnerschaft, wer hat die Hosen an, wer hat den Rock an und so, nicht? Also da,
ja, sicher, aber auch dann halt in welchen Bereichen und eben, wenn man
Bereichen?
Halt, da muss man da schauen, dann gibt es aber auch wieder, das finde ich halt so interessant, wenn man eben das Innere noch mit dazu nimmt, dann merkt man halt eben, dass es da dann auch wieder ganz unterschiedliche, je nachdem, wer innerlich gerade das Sagen hat, also wirkt sich das ja auch aus auf die Beziehung, die man nicht nur zum Partner, aber auch zu den Arbeitskollegen hat, zum Chef oder was auch immer. Und das hat für mich dann doch, also eigentlich, wenn ich jetzt so drüber rede, denke ich, ja, ist ja eh logisch, aber irgendwie hat mich das, also das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Als ich so dahinter gekommen bin und angefangen habe, das stärker auseinanderzunehmen und bewusster auch auseinanderzunehmen und auch stärker reinzuspüren, so wie meine innere Diskussion eben aber auch durch sowas, also sag ich mal, geprägt ist, also sprich, wie finde ich für mich einen Konsens und wie treffe ich dann die Entscheidung und setze ich was durch oder so. Und dann bin ich zu einem Begriff gekommen, weil ich mache ja mit Wirtschaft und so weiter, das habe ich genannt Powerless Productivity. Ich mag ja diese Industriesachen gerne so, ne? Und Produktivität ist ja auch schon wieder so ein Begriff, der eigentlich auch, finde ich, aus so einem inneren Patriarchat herauskommen kann. Also muss produktiv sein, eine Leistung bringen und es muss auch
machen müssen.
Ja, genau.
Schaffen müssen, ja. Verwirklichen, Konzepte.
Genau, und dann war halt so die
Produkte,
Idee,
Ergebnisse. Ja, genau.
Genau, Leistungssteigerung.
Und wie kommt man da powerlos dazu? Wie kommt man powerlos dazu?
Genau, das hat mich dann auch interessiert.
Das ist die Frage.
Ja. Und das ist dann halt, aber das ist ja dann auch so, die Frage, wem man das Sagen überlässt. Weil man muss dann auf einmal innerlich eigentlich seine Machtverhältnisse ändern. Weil mit den Leuten, also ich sag jetzt mal Leuten, Bestandteilen von einem, die einen vorher halt eben durch die Mittel wie sage ich, Druck machen, Angst machen oder sonst was, vielleicht weitergebracht haben, die können das nicht. Das heißt, man muss eigentlich ein bisschen so
relaxen.
Relaxen, ne? Und sagen so, hey, wer ist denn da noch so? Hallo hier.
Wo liegt denn eigentlich meine Kraft? Wirklich. Ne?
Genau.
Wo ist die?
Ja.
Wo nehme ich mein Selbstverständnis und meine Kraft und meinen Mut? Wo ist der? Das muss man hinterfragen. Und warum habe ich Angst vor dem anderen? Ne? Das muss man klar beantworten für sich selber. Weil nur aus diesen Ängsten heraus kommt dieses Machtgetue.
Ja, oder?
Ja. Wenn man keine Angst hat, braucht man keine Macht ausüben.
Ja, ich finde, das ist.
Ja.
Ich finde das eigentlich einen schönen Abschluss.
Ja, eigentlich schon. Ja.
Ja. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Ich danke dir. Ich danke dir für den wirklich, wirklich inspirierenden Besuch. Ja, wirklich.
Ja. Ich bin noch ganz verzaubert. Ich sag mal, Leute, adios für diesmal. Das war die Machtgeschichte mit Renate Bertelmann und Nina Gospodarek. Ciao.
Ciao.